willkommen bei der Diskussionsrunde heute zum Thema Medien in der Vertrauenskrise. Das Thema ist wahrscheinlich nicht ganz so neu, also es ist etwas, was derzeit viel diskutiert wird. Möchte kurz darauf hinweisen für alle, wir haben einen Livestream und es wird auch über Radio Helsinki gestreamt und im Nachhinein kann alles auch noch online abgerufen werden. Schön, dass Sie alle da sind, vor allem bei diesem wunderschönen Wetter. Das ist eine besondere Ehre, dass Sie hierher kommen. Zum Thema heute am Podium. Wir leben in Zeiten, in denen die Glaubwürdigkeit von Medien weltweit unter Druck steht. Es geht um die Qualität von Social Media, es geht um Desinformation, um politisches Framing, aber es geht auch um Skandale in der österreichischen und deutschen Medienlandschaft, die das Vertrauen des Publikums über die letzten Jahre erschüttert haben. Das wissen wir. Wir wollen heute einen Blick in die Zukunft richten, wie wir da rauskommen. Fragen, die wir heute diskutieren wollen, ist, was bedeutet eigentlich journalistische Unabhängigkeit und die Qualität der Berichterstattung? Wie können Medien Vertrauen zurückgewinnen, gerade bei jenen Menschen, die sich abgewandt haben? Und welche Erfahrungen machen Journalistinnen selbst in dieser Krise? Mein Name ist Julia Hernberg, ich bin Journalistin bei der gemeinnützigen Redaktion von Dossier und darf heute moderieren. Ich freue mich sehr über das Publikum. Ich stelle jetzt gleich mal vor, wen Sie heute kennenlernen. Ganz vorne fange ich an mit Esra Karakaya. Sie ist Moderatorin, Journalistin und Webproduzentin. Sie studierte Musik- und Medienwissenschaften in Berlin und arbeitet unter anderem für Alex TV und den englischsprachigen Newsroom der Deutschen Welle. 2019 initiierte sie die Online-Talkshow Karakaya Talk, die derzeit unter Karakaya Talks fortgeführt wird. Das Ziel ist, marginalisierte Stimmen in der deutschen Medienlandschaft zu repräsentieren. Vielen ist Esra wahrscheinlich auch bekannt aus Die Datteltäter, einem satirischen Comedy-Kollektiv. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dann darf ich weitermachen mit Nadja Hahn, die wahrscheinlich einem Großteil des Publikums in Österreich bekannt ist, vor allem ihre Stimme. Nadja Hahn war über 20 Jahre Innenpolitik, Wirtschaft und Medienjournalistin beim ORF und hat unter anderem dort das Ö1 Medienmagazin Double Check gemeinsam mit Stefan Kappacher gestaltet. Seit Herbst 2024 hat sie den klassischen Journalismus verlassen und arbeitet beim International Institute for Applied Systems Analysis, kurz IASA, in Luxemburg und beschäftigt sich intensiv mit der Vermittlung komplexer Themen wie der Klimakrise und setzt sich für Qualitätsjournalismus ein. Herzlich willkommen.
Danke.
Darf ich weitermachen? Einen weiteren Gast aus Berlin haben wir heute hier, und zwar Daniel Trepper. Er ist deutscher, sehr bekannter Investigativjournalist und leitet seit November 2023 den Rechercheverbund, in dem der NDR, der WDR und der Süddeutsche Rundfunk zusammenarbeiten. Er hat Journalistik und Sport studiert und arbeitete für verschiedene Medien, darunter die Zeit, FAZ oder Spiegel Online. 2014 war Daniel Trepper Mitbegründer des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv und später leitete er BuzzFeed News Deutschland und IPM Investigativ. Herzlich willkommen. Dann darf ich auch noch vorstellen, den viele wahrscheinlich in Österreich auch kennen, ein Connoisseur der österreichischen Innenpolitik, wie kein anderer wahrscheinlich. Georg Renner ist ein österreichischer Journalist und Autor, bekannt für seine Analysen der politischen Landschaft Österreichs. Er war zuletzt Leiter der Innenpolitikredaktion der Kleinen Zeitung und vorher viele Jahre unter anderem bei der Presse, Neue Zeit, Zürcher Zeitung Österreich und Addendum. 2023 hat sich Georg als Journalist selbstständig gemacht und schreibt seither für die Wiener Zeitung und Datum und ist Host der beiden Podcasts Ganz offen gesagt. Und neuerdings ist das wichtig, was ich ganz spannend finde, wo er selbst sagt, die Zielgruppe sind vor allem politisch neu interessiert, also nicht das klassische Politikpublikum, das eh schon ganz viel drinnen steckt. Herzlich willkommen, Georg. Wenn wir über das sehr breite, etwas schwammige Thema Glaubwürdigkeitskrise, Vertrauenskrise in Medien reden, habe ich mir gedacht, brauchen wir vielleicht ein paar Zahlen, auf die wir uns einmal so grundlegend einigen, von was sprechen wir hier speziell in Österreich. Und es gibt eine sehr aktuelle Erhebung vom Medienhaus Wien und Gallup, die in der Pandemie 13 Erhebungen gemacht haben zum Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Journalismus und Medien in Österreich und Politik, die eigentlich sehr viel aussagen, also es haben mehr als 1000 Personen mitgemacht und eben in 13 Erhebungsrunden, wo man einfach auch sieht, wie sich das verschoben hat in den letzten Jahren oder was sich auch vielleicht verbessert oder verändert hat. Ich fange mal an beim Bereich Vertrauen und Glaubwürdigkeit als solches. Also mal ganz grundsätzlich, bei der letzten Nationalratswahl im September haben mehr als 40% der Menschen in Österreich ausgesagt, dass sie sich nicht mehr in klassischen Medien über Politik informieren. Das heißt, über eher Bekanntenkreis, natürlich Social Media, aber da auch nicht über Medienhäuser sozusagen, sondern einfach bewusst über andere Quellen, also über 40%. Fast 40% sagen, dass ihr Eindruck von Medien in den vergangenen Jahren sich verschlechtert hat in Österreich. Und auch das Thema News Avoidance ist relativ groß. Rund ein Viertel der Menschen in Österreich vermeidet aktiv Nachrichten zu konsumieren. So, da ganz kurz, ich weiß nicht, ob Sie es ein bisschen sehen können, wo es nämlich auch speziell um etwas geht, wo Nadja Hahn ein bisschen mehr erklären wird. Sie sehen hier auch die Erhebung sozusagen, welchen Medien, je nach Parteipräferenz, wird unterstellt in Österreich, dass sie Fake News und Falschinformationen verbreiten. Und man sieht hier mit großer Ausprägung, dass Menschen, die FPÖ wählen, zu 23% den Radioprogrammen des ORF unterstellen, gezielt Falschinformationen zu verbreiten in dieser Erhebung. Also das ist sozusagen die auffällige Komponente, dass besonders der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier im Zentrum der Kritik steht, wenn es um Glaubwürdigkeit geht. Dann ein weiterer Aspekt, über den wir heute auch reden sollten, ist nämlich beim Thema Unabhängigkeit die Frage der Finanzierung von Medienhäusern. Also wir unterscheiden ja auch zwischen Journalismus, Journalisten und Medienhäusern, die eigentlich Unternehmen sind. Das ist auch eine aktuelle Erhebung vom Medienhaus Wien, die so noch nicht veröffentlicht worden ist. Und da wurde abgefragt im Pandemiejahr 2020 bei den großen Medienhäusern, wie viel Förderung sie bekommen haben und wie viel Inserate. Also das Thema Inserate bedeutet, dass dort eben Werbung geschalten wird von öffentlichen Stellen mit Steuergeld, die aber nicht nach transparenten Regeln sozusagen wie bei Förderungen vergeben werden. Und wir sehen hier ganz vorne zum Beispiel Spitzenreiter, das Blaue sind die Inserate. Und nur dieser Teil, das Rosarote, das sind die klassischen Förderungen. Ja? Und zum Beispiel hier bei der Kronenzeitung sind wir bei 33 Millionen Euro in einem Jahr, wobei der absolute Großteil Inserate sind. Das heißt, hier zieht sich einfach durch, alles was blau ist, sind Einschaltungen, sind Werbeeinschaltungen der öffentlichen Hand in den Medienhäusern. Hat sich nochmal verstärkt in den letzten Jahren, eben natürlich auch mit dem Aspekt, dass man Medienhäuser fördern will, aber hat natürlich auch die Komponente drinnen, dass es Abhängigkeiten schaffen kann. Und zuletzt noch eben so grundsätzlich die Frage, was da abgefragt wurde, die Einstellung gegenüber Journalistinnen, also nicht gegenüber den Medienhäusern. Und da gibt es eine große Diskrepanz, weil hat sich auch verbessert dann sozusagen seit Sommer 2023 hin zum Zeitpunkt kurz vor der Nationalratswahl, dass das Vertrauen in Journalistinnen und Journalisten wesentlich stärker ist als das Vertrauen in Medienhäuser. Ja, also es gibt schon einen Unterschied und die Wahrnehmung, dass Journalismus wichtig ist für die Demokratie, aber mit der Unterscheidung, wer produziert ihn. Gehe ich jetzt von einzelnen Journalistinnen aus, die transparent sind, oder rede ich jetzt über ein Medienhaus, sozusagen einen Markennamen, eine Unternehmung? Ja, das einmal so als Grundlage, dass wir wissen, wo steht zumindest das Publikum in Österreich derzeit. Und ich darf jetzt übergeben an Nadja Hahn als Erste.
Vielen Dank. Danke, dass ich da den Aufschlag mache. Ich mache den Aufschlag mit einer persönlichen Geschichte aus meinem früheren Leben als Journalistin und schlage dann die Brücke zu meinem neuen Job, wo ich versuche, Wissenschaftlern zu helfen, ihre Wissenschaft besser zu kommunizieren und in die Gesellschaft zu bringen. Es geht heute ums Geschichtenerzählen und wie wir Geschichten erzählen, auch so, dass wir das Vertrauen der Menschen behalten und nicht verlieren. Deshalb erzähle ich jetzt eine Geschichte, und zwar eine persönliche Geschichte. Was Sie da sehen, ist ein Foto von einem Waldspaziergang. Das war vor einem Jahr im Waldviertel. Ich war fasten. Und da kriegt man 10 Tage lang nur Suppe und Saft und sitzt neben Menschen am Tisch und soll sich dann mit sich selbst beschäftigen und die innere Einkehr üben. Und 2-mal am Tag reden wir dann miteinander. Ich sitze neben einem Oberösterreicher, so einem hemdsärmeligen, lustigen Kerl, und wir haben es lustig und reden über das Nichtessen und über diverse Verdauungsvorgänge und haben eigentlich viel Spaß. Wir hatten eine Regel, nämlich wir dürfen nicht über unsere Berufe reden, damit man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt. Und so gegen Ende der Woche haben wir uns nicht mehr an diese Regel gehalten und haben das einfach vergessen. Und wir gehen spazieren im Wald, einem wunderschönen Frühlingstag. Und ich sage, ja, ich bin beim ORF. Na, also schlimmer hätte es nicht enden können. Dieser Herr hat kein Wort mehr mit mir gesprochen oder war einfach sofort wütend, also sofort getriggert. Das Gespräch war von lustig sofort in eine absolute Angriffsstimmung. Also ich war nicht mehr die lustige Nadja, die mit ihm am Tisch gesessen ist, sondern die elitäre ORF-Tussi, die zur Lügenpresse gehört und zu dieser Elite gehört. Und wir verdienen ja alle nur über 100.000 Euro im Jahr, wie es in der Kronenzeitung steht. Und wir sind überhaupt das Allerletzte und wir betrügen das Land. Ja? Und ich war baff. Ja? Also gut, das auf leeren Magen. Aber und mich hat das wirklich total am falschen Fuß getroffen, weil ich bin Medienjournalistin. Ich habe ein Medienmagazin gemacht, wo wir erklären, wie Medienmanipulation funktioniert. Und ich wollte dann dagegen reden, ja, und gesagt, ja, woher hast du diese Informationen und was liest du denn und was schaust du denn und weißt du denn nicht, wer da dahinter steckt? Und dann habe ich schon während ich gesprochen habe gemerkt, das geht völlig in die falsche Richtung. Ich komme jetzt wirklich wie die abgehobene, blöde Wiener Tussi vor und ich habe nicht gewusst, wie ich dieses Gespräch wieder einfangen soll. Und wir haben uns dann einfach, wie es halt beim Wandern ist, dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, ich gehe jetzt langsam mal, lass den vorgehen und wir haben nie wieder miteinander gesprochen. Und mich hat das so beschäftigt und mir gedacht, was hätte ich tun können, um im Gespräch zu bleiben? Was hätte ich anders machen müssen? Wie konnte ausgerechnet mir das passieren, wo ich mich so viel damit beschäftigt habe? Diese Frage habe ich sehr lang mit mir herumgetragen und ich bin nicht sicher, dass ich schon eine Antwort habe, aber vielleicht finden wir auch eine im Gespräch. Aber ich wollte das einfach mal als Geschichte mitbringen. Und es ist nicht das einzige Mal, dass mir das passiert. Mir ist es erst letzte Woche wieder passiert in einem anderen Kontext. Dass, also sobald ich gesagt habe, ORF, was aus. Da war ich nicht mehr die Nadja, sondern da war ich Teil eines Systems, einer Elite. Ja, wir sind schon bei den großen Emotionen. Deshalb habe ich das da hingeschrieben. Jetzt komme ich zum nächsten Bild. Können Sie das sehen? Das ist ein Cartoon. Die großen Emotionen stecken leider auch hinter den Verschwörungstheorien ganz oft. Unsere Welt wird täglich komplizierter. Die da mit einfachen Antworten kommen, die einen roten Faden durch viele komplizierte Geschichten spinnen und sagen, okay, das ist jetzt die Elite, das System zum Beispiel. Diese Geschichten sind halt leicht zu verstehen und finden großen Zulauf. Und die andere Seite, die versucht, komplexe Geschichten einfach zu erzählen, hat es schwer, da durchzukommen. Und da sind wir genau bei dieser Medienkompetenz, also wo wir uns immer gesagt haben, ja, wenn wir das doch nur erklären, dann werden die Leute das doch schon verstehen. Und da sind wir bei diesem Gedanken der Aufklärung. Also wenn wir es jetzt einfach erklären und besser machen, dann wird es doch gut werden. Und ich habe erst letzte Woche mit einer Künstlerin in Wien darüber gesprochen und die sagt so völlig in einem Nebensatz beiläufig, sagt, ja, aber Nadja, die Aufklärung, das war doch nur eine Annahme. Ich so, was? Die Aufklärung war nur eine Annahme? Meinst du das jetzt ernst? Ja? Und auch dieser Satz ist mir total im Kopf geblieben. Ich sage, naja, also vielleicht ist da was dran, weil wir mit Wissen alleine nicht durchkommen, weil die Emotionen im Weg stehen, weil wir das Gespräch nicht mehr führen können. So wie ich damals im Wald. Ja? Völlig angestanden bin und auch an mir selber gescheitert bin und dachte, okay, also das ist die These 1, ja, übrigens, ich habe 3 Thesen mitgebracht. These 1, die Aufklärung ist nur eine Annahme. Ich bleibe aber jetzt noch bei der Medienkompetenz, ja, weil ich mich so lange damit beschäftigt habe. Und jetzt haben wir zum Beispiel alle den J.D. Vance gehört auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie er den Europäern erklärt hat, dass es bei uns keine freie Meinung mehr gibt, dass die Medien alle woke und links sind und dass es alles Cancel Culture ist. Und jetzt müsse man eben dem entgegenwirken und jetzt muss man die Wahrheit wieder sagen dürfen und jeder soll alles sagen dürfen, was er will und nichts mehr wird zensiert und so weiter. Ihr kennt alle diese Diskussionen. Ich habe viel berichtet über alternative Mediennetzwerke und Netzwerke, die von sich behaupten, wir sind die wahren unabhängigen Netzwerke und Medien und die traditionellen Medien, die betrügen uns alle und so weiter. Und habe versucht, diese ganzen Zusammenhänge aufzuzeigen und stehe immer wieder an, weil ich mir bedenke, auch wenn ich dem J.D. Vance zugehört habe, gesagt, das ist so perfide, weil er tut so, als gäbe es einen fairen Wettbewerb der Ideen in diesem öffentlichen Diskurs und man muss einfach nur jeden reden lassen und dann wird sich schon der Gescheitere und Bessere durchsetzen. Das ist ja nicht so. Dahinter steht ja Manipulation, dahinter stehen ja politische Interessen. Also diesen freien Wettbewerb der Ideen, den gibt es ja so nicht und diese Manipulation ist halt vielen Menschen nicht bewusst, genauso wenig wie diesem Fastenkollegen im Wald, der ein Opfer dieser Geschichten war. was diese Geschichten auch zusammenhält, ist, dass das Misstrauen ja das Geschäftsmodell dieser sogenannten alternativen Medien ist. Also Zweifel sehen, Angst schüren, wir haben das heute alles schon gehört. Und das als Geschäftsmodell zu verstehen und zu benennen, das ist eben wichtig. Ja? Wer steckt da dahinter? Wer finanziert das? Ich bin schon wieder bei der Aufklärung, ihr seht es. Ich denke mir, man muss das doch erklären, man muss doch die Leute aufklären, man muss das doch zur Sprache bringen. Apropos Sprache, ich sage, die Rechten, die stehlen uns ja einfach so oft die Sprache. Jetzt sind das ausgerechnet die Ultrarechten, die die Demokratie und die freie Rede verteidigen, wirklich. Ja? Jetzt ist der Zelensky auf einmal der Diktator. Es gibt sogar einen Begriff in der Sprachwissenschaft dazu, das heißt Flipsiding. Das hat mir gestern die Ruth Wodak erklärt, die Sprachwissenschaftlerin ist. Also auch hier wieder, nennen wir es beim Namen, erklären wir die Metaebene, steigen wir dahinter. Medienfinanzierung haben wir schon angesprochen, auch so ein Thema. Alles gut. Ich habe das im Doublecheck, in dem Medienmagazin auf Ö1 oft erklärt, in vielen, vielen Sendungen. Hätte mein Fastenkollege im Wald jemals Doublecheck gehört? Wahrscheinlich nicht. Wie hätte ich den erreicht? Ich weiß es nicht. Ja? Wir werden heute noch drüber reden. Gut, ich bleibe noch bei der Aufklärung über meinen Herren Ideen und gehe jetzt weiter zu meinem neuen Job. Auch da, mit der Wissenschaft und mit Wissen und Fakten machen wir die Welt besser. Das Problem ist, es versteht sie oft keiner.
Nadja, magst du vielleicht ganz kurz sagen, was die IASA tut?
Die IASA ist ein Forschungsinstitut, das gibt es seit 50 Jahren in der Nähe von Wien, in Laxenburg in Niederösterreich. Die beschäftigen sich vor allem mit der Klimawissenschaft. Es gibt 500 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die dort sind. Die schreiben zum Beispiel den Weltklimabericht mit. Ja? Und die entwickeln Modelle, super kompliziertes Zeug, das keiner versteht, und ich soll Ihnen jetzt beibringen, wie Sie Ihre Geschichten erzählen. Und ich zeige Ihnen bei meinen Präsentationen dann meistens immer diesen Cartoon und dann lachen Sie alle und sagen, ja bitte, okay, erklär mir bitte bloß nicht wieder deine Wissenschaft, ich habe es nicht verstanden, lass uns über was anderes reden. Das ist natürlich tödlich. Ja? Und die Wissenschaftler sind genauso wie die Medien diesem Misstrauen ausgesetzt, das ist eine Elite, das ist abgehoben, die verbrauchen so viel Geld, wer braucht das wirklich, ist das noch relevant? Institute wie meines müssen sich jetzt sehr rechtfertigen dafür, dass wir sie machen, weil wir brauchen Geld und die Gelder werden immer knapper. Die Amerikaner ziehen sich aus diesem Markt zurück. Das heißt, wir müssen noch mehr denn je gute Geschichten und Wissenschaft verständlich erklären. Das ist jetzt mein Job und da sehe ich Parallelen zu den Medienhäusern, dass wir daran immer noch scheitern. Dass wir zu abgehoben sind, zu viel Politik, zu viel klein, 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 zu viel Konferenzen. Wir sind zu wenig bei den Menschen, wir sind nicht divers. Noch immer ich weiß nicht, seit ich Journalistin bin, sagen wir, die Nachrichtenredaktionen sind nicht divers genug. Sie sind es immer noch nicht. Also es sind immer noch die Leute vom gleichen Schlag. Wo sind die Leute mit türkischem oder arabischem Hintergrund? Wie kriegen sie nicht in die Redaktionen? Also These 2, wir haben uns noch immer nicht genug bemüht. Also wir, sage ich jetzt in meiner früheren Identität als Journalistin, weil ich glaube, da muss einfach mehr passieren. Ne? Wir müssen auch andere Geschichten geil finden, sage ich jetzt mal. Ja? Und jetzt möchte ich den Bundespräsidenten zitieren, der gesagt hat, der Kompromiss muss wieder her, wir müssen wieder über Kompromisse reden. Wir lieben aber die Zuspitzung, wir lieben das Foul, wir lieben die harte Konfrontation, aber da hast du dich nicht durchgesetzt und da hast du dich nicht durchgesetzt. Vielleicht ist die Geschichte vom Kompromiss halt die fadere Geschichte, aber wir müssen sie irgendwie wieder sexy machen. Ja? Also auch da haben die Medien Aufgaben zu tun. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Slide, den zeige ich den Wissenschaftlern auch immer. Den habe ich vom Christoph Hofinger gestohlen, vom Foresight-Institut. Ja, er kennt den Christoph Hofinger aus dem Fernsehen. Da geht es darum, damit möchte ich Wissenschaftlern zum Beispiel erklären, wenn sie super komplizierte Sachen sagen, versteht sie kein Mensch. Sie müssen einfach eine einfache Sprache finden, um ihre Geschichten unter die Menschen zu kriegen. Und davor haben viele Angst. Das können sie auch nicht mehr. Man versteckt sich hinter solchen Sachen. Und da habe ich geschrieben, where is the love? Also ich frage dann immer, hätte Moses Gott verstanden, wenn er kompliziert gesprochen hätte? Moses hat Gott verstanden, weil Gott eine emotionale Botschaft gebracht hat. Ein Warum, ja? Ein ganz starkes Warum. Und wir müssen einfacher werden in unserer Sprache. Das sagt die Aufklärung verteidigt. Wir wissen auch, dass Fakten alleine nicht reichen, um zu vermitteln. das haben wir aus vielen, wissen wir aus vielen Untersuchungen. Wir müssen also dieses Wissen nehmen als Grundlage dafür, Geschichten neu und anders und verständlicher zu erzählen. In Newsrooms wird darüber ewig geredet, wir schaffen es noch nicht. Wir brauchen Geschichten, die attraktiv sind. Gerade auch in dieser Klimaerzählung ist das wahnsinnig schwierig. Die Welt geht unter und wir sollen Geschichten finden, die attraktiv sind. So, die Verteidigerin der Aufklärung glaubt noch immer, wenn wir das jetzt alles besser machen, dann wird das doch was werden mit der Verständigung. Und ich frage Sie, was hätte mein Fastenkollege im Wald verstanden? Ich weiß es noch immer nicht. Vielleicht kommen wir gemeinsam zu einer Antwort. Vielen Dank.
Danke, Nadja. Daniel, du kannst es gleich behalten. Als nächster zeigt Daniel Trepper zwei unterschiedliche persönliche Erfahrungen mit dem Bereich sozusagen Unterstellung einer Nichtglaubwürdigkeit oder Vertrauenskrise und was man da eigentlich auch an positiven Erlebnissen haben kann.
Ja, ich habe ein bisschen weniger Thesen, aber ich hoffe, die zwei Geschichten, die ich habe, also es ist kein, ich fand es total gut, wollte nur sagen, ich habe nicht ganz so gut mich vorbereitet, aber ich habe zwei Geschichten, die hoffentlich trotzdem dazu passen. Genau, also ich habe jetzt relativ lange mache ich schon investigativen Journalismus und habe relativ viele Geschichten gemacht. Eigentlich sind alle meine Geschichten gegen irgendwen. Also sie sind nicht gegen irgendwen, aber sie enthüllen irgendwas, was irgendjemand nicht enthüllt haben möchte. So, ich sehe mich nicht als Gegner von denen, über die ich berichte, aber ich berichte über Dinge, die andere Leute nicht berichtet sehen wollen. Und deswegen führt es immer zu Konflikten. Und es führt immer dazu, dass Leute nicht einverstanden sind mit der Berichterstattung und ja, auch häufiger dazu, dass Leute uns angreifen, sei das juristisch oder auf Social Media oder anderswo. Und ich habe aber, ich persönlich habe noch nie so starke Angriffe und Gegenwehr bekommen, wie bei der Recherche, die wir vor anderthalb Jahren gemacht haben zum Thema Rammstein und Musikindustrie. Und ich glaube, dass das sehr stark mit dieser emotionalen Bindung zu tun hat, dass die Leute einfach unfassbar eng mit der Musik verbunden sind, mit den Musikern verbunden sind, mit den Menschen, die sie teilweise ihr Leben, fast ihr ganzes Leben lang gehört haben, mit denen sie ganz viel verbinden. Viel enger als mit Sportstars oder Schauspielern oder Ähnliches. Das ist einfach viel enger dran an den Leuten und viel, viel näher. Und es gab relativ viele Leute, die, bei denen ich das Gefühl hatte, dass es egal ist, was wir sagen, wenn wir diskutieren auf Social Media, wenn ich E-Mails geschrieben bekomme oder so, es ist ganz klar, wir sind die Bösen, wir wollten groß werden, dadurch, dass wir Rammstein angreifen. Wir haben irgendwie uns nur Scheiße ausgedacht, wir haben uns gelogen, was auch immer. Also tausend Vorwürfe. Und es war total interessant, weil wir sehr, sehr viele Angriffe bekommen haben. Und dann haben wir, eine Kollegin von mir, Lena Kampf und ich, ein Buch veröffentlicht, das so über Rammstein hinausging. Und haben dann mit diesem Buch relativ viele Veranstaltungen gemacht und haben gelesen und diskutiert. Und ganz viel ist, wenn wir eine Veranstaltung angekündigt haben, waren ganz viele Leute, ja, und da, wie könnt ihr denen eine Bühne geben und wir kommen da hin und dann stellen wir mal die richtigen Fragen und überhaupt. Und es war nie jemand da. Es ist nie jemand gekommen, der irgendwie online uns angegriffen hat, bis zu einem Tag letzten Herbst, wo tatsächlich, ich hatte leider kein besseres Foto, ich hätte da einfach irgendeinen ausgedachten Saal hinmachen sollen, statt ein Foto von mir. Egal, jedenfalls war ich beim Mindener Tageblatt, was eine sehr gute kleine Zeitung im Westen von Deutschland ist. Und da saßen zum ersten Mal Rammstein-Fans im Publikum, auch schön in der ersten Reihe. Und es war klar, das waren so zwei ältere Frauen, die waren total aufgeregt. Da hat man gemerkt, dass sie jetzt irgendwie wussten, sie wollen eine Frage stellen, aber waren halt die einzigen Rammstein-Fans im Publikum, da saßen 200 Leute oder so und es war für die eine total angespannte Situation. Und für mich war es auch interessant, weil ich wusste, da kommt gleich was, was ich vorher irgendwie so, zumindest im persönlichen Austausch nicht hatte, nur im Netz. Und die haben auch gleich die erste Frage gestellt, worum es jetzt ging, so von wegen, warum wir jetzt irgendwie der Person glauben würden, obwohl es da ja das gegen sprechen würde. Das war inhaltlich, war das jetzt nicht so spektakulär. Ich konnte da gut drauf antworten. Wir haben dann irgendwie den Abend zu Ende gebracht. Und dann fand ich es aber total interessant, weil ich im Anschluss zu denen hin bin und gesagt habe, hey, ehrlich gesagt fand ich es total gut, dass ihr da wart, weil es hat sich bisher noch niemand getraut bei 30 Lesungen. Ihr seid die ersten Rammstein-Fans, die irgendwie offline eine Frage gestellt haben. Ich fand die Frage auch berechtigt, so alles. Und dann waren die super nett sofort. Waren so, hey, ja, vielen Dank, dass das irgendwie so irgendwie vernünftig abgelaufen ist und überhaupt. Und schön, dass sie da sind. Und dann haben wir festgestellt, dass wir bei alle zum Bahnhof müssen, und ich auch noch den gleichen Zug nehme wie eine von den beiden. Dann haben sie mich quasi im Auto mit zum Bahnhof genommen und wir haben uns in einen Vierer gesetzt, in so einem Regionalexpress und sind einfach eine Stunde zusammen Zug gefahren und sie hat mir eigentlich ihre komplette Lebensgeschichte erzählt und hat erklärt, warum Till Lindemann so wichtig für sie ist und wie emotional das für sie alles ist und was sie alles erlebt hat und so weiter und so fort. Und das war total, ich fand es super spannend, weil es war klar, wir kommen inhaltlich nicht übereinander. Sie wird niemals sagen, ja, Till Lindemann war schlimm und hat Folgendes gemacht oder ja, ich finde jetzt Rammstein schlecht. Aber auf einer persönlichen Ebene haben wir uns solide verstanden, wenn man überlegt, von welchen Polen wir gekommen sind. Und das war ein total interessantes Erlebnis für mich, dass es dann doch funktionieren kann, auch wenn man unfassbar weit auseinander ist eigentlich inhaltlich. Und das war, genau, da habe ich gedacht, okay, das ist was. Ich meine, wir haben es versucht, wir sind auf 30 Lesungen gegangen, wir haben irgendwie versucht, Diskussionen möglich zu machen und trotzdem waren in 99% der Fälle nur die Leute da, die uns zugestimmt haben und es spannend fanden, was wir zu erzählen haben. Und ja, da bin ich nicht so sicher, wie man es hinbekommt, das nochmal irgendwie nochmal häufiger auch mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, die einem jetzt ganz diametral gegenüberstehen. Aber ich fand es gut, das Erlebnis gehabt zu haben, dass es funktionieren kann. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, im letzten Jahr über die Rammstein-Recherche, aber auch über eine andere persönliche Erfahrung, wie groß doch der Unterschied ist zwischen dem, was wir gerade auch gesagt haben, zwischen dem Misstrauen gegenüber Medien und dem Vertrauen gegenüber einzelnen Personen, die als JournalistInnen oder CreatorInnen oder andere Art von InformationsvermittlerInnen auftreten. Das ist ein Screenshot von der Insta-Seite von meiner Frau. Die ist selber seit 15, 20 Jahren Journalistin. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Die ist Wissenschaftsjournalistin, hat ganz viel für öffentlich-rechtlich gearbeitet, ARD, ZDF, aber auch für NTV, vor und hinter der Kamera Dokus gemacht, ganz viel klassischen Journalismus und hat vor einem Jahr angefangen, Social Media Kanäle aufzubauen zum Thema Ernährung und Gesundheit und alles, was so damit zu tun hat. Und ich fand zwei Aspekte daran total spannend, weil ich das vorher in der Intensität natürlich nicht kannte und nicht erlebt habe, aber jetzt sehr eng begleiten konnte. Das eine ist, dass die Sachen, die sie vorher für klassische Medien gemacht hat, jetzt viel besser und intensiver und klarer und mit im Zweifel auch mehr Reichweite sogar funktionieren. Sie hat ein Video gemacht, wo sie eine 8 Jahre alte Recherche, die sie für eine Doku im ZDF zum Thema Alkoholindustrie gemacht hat, auf 90 Sekunden aufbereitet hat. Und diese 90 Sekunden haben mittlerweile, ich glaube, 16 Millionen Leute gesehen. Und allein wegen diesem einen 90 Sekunden hat sie, glaube ich, mehr als 200.000 Follower gewonnen. Und das war für mich so ein ganz krasses Erlebnis, wo ich dachte, okay, diese halbstündige Doku im ZDF, das war irgendwie ein Jahr Recherche, das war irgendwie ein Riesenaufwand, das hat wahrscheinlich mit Produktionskosten weit über 100.000 Euro gekostet. Und es haben am Ende vielleicht 1,5 Millionen Leute im ZDF gesehen und dann war es das so ungefähr. Und wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt. Und sie hat, also da ist noch so viel mehr, was sie quasi verwerten kann aus dieser Recherche. So, und allein diese 90 Sekunden haben so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil Leute das Gefühl hatten, glaube ich, das ist irgendwie, das ist eine Person, das ist nicht das ZDF, das ist irgendwie auch anders erzählt natürlich und so. Aber das fand ich total spannend. Und auf der anderen Seite hat sie jetzt auch in den letzten Monaten erlebt, dass sie natürlich als Einzelperson, und da kannst du wahrscheinlich gleich noch viel mehr erzählen, Esra, aber als Einzelperson natürlich so Angriffen von außen sehr, sehr viel stärker und härter ausgesetzt ist, als ich das jetzt bin, der sagen kann, wendet euch an die NDR-Pressestelle oder wendet euch an die Süddeutsche Zeitung oder hier ist das Justizariat vom WDR und das kann mich jetzt irgendwie verteidigen. Sie hat eine Recherche gemacht über eine Proteinfirma, ich weiß nicht, wie groß die in Österreich bekannt ist, Monotrition heißt die. Christian Wolf ist der Gründer, das ist so ein Protein-Influencer mit 1 Million Follower auf Instagram und sie hat diese Recherche bei Zeit Online veröffentlicht Ende November und er hat kompletten Angriffsmodus eingeschaltet und hat seitdem, ich glaube, ein halbes Dutzend Videos über sie gemacht, hat irgendwelche Buddies von ihm mit eingebunden, die Videos über sie gemacht haben. Also sie hat, glaube ich, mittlerweile mehr als ein Dutzend Videos über sie, wie schlecht sie recherchieren würde, dass sie von der Zuckerlobby bezahlt sei, dass sie irgendwie Spenden veruntreuen würde. Also er suggeriert das quasi in Videos. Und diese Verteidigung davon ist halt wahnsinnig schwierig als Einzelperson, die dann quasi überlegen muss, wie gehe ich dagegen vor. Sie hat sich jetzt Anwälte genommen, sie hat Abmahnungen geschrieben, sie hat Strafanzeigen gestellt, hat aber de facto eigentlich die letzten 2 Monate fast nicht mehr gearbeitet, weil sie nur noch mit dem Scheiß beschäftigt ist und der eigentlich mit seinem Team, mit seiner 1 Million Follower, mit all dem, was er im Hintergrund hat, eigentlich alles dafür tut, meiner Ansicht nach, um ihre Reputation zu zerstören. Und das fand ich total spannend, dieses Gegensätzliche. Zum einen, das funktioniert wahnsinnig gut, man kommt als Person rüber, man erreicht die Leute, aber man hat natürlich nicht so viel Support, Rückhalt um diese großen Recherchen zu machen, die man vielleicht in so einer Institution machen kann. Und wie man das zusammenbringen kann, das finde ich total interessant.
Super, vielen Dank. Genau.
Danke schon mal für eure Redebeiträge. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich heiße Esra, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich arbeite in Berlin, ich habe ein Medienunternehmen und wir produzieren Social Videos, also eigentlich Reels und auf TikTok und Instagram für Gen Zs und Millennials of Color. Ich bin heute hier mit einer These, vielleicht auch zwei Thesen. Ich denke nämlich die ganze Zeit mit und die eine große These, die ich habe, ist, wir sprechen über Vertrauen oder die Vertrauenskrise, diese Trust Issues, die wir vermeintlich haben. Meine These ist nämlich, ja, wir JournalistInnen haben ein Problem. Wir haben Vertrauensprobleme mit unserer Zielgruppe oder mit den Leuten, die wir erreichen wollen, aber die haben kein Problem mit uns. Die sind nicht in dieser toxic relationship. Die sind ganz woanders. Die kriegen ihre Informationen von ganz woanders. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich voll gerne heute mit reinbringen möchte. Ich glaube, ganz oft stoßen wir JournalistInnen an Grenzen, weil wir glauben, ja, wir müssen es aber richtig machen. Ich muss dir das doch jetzt erklären können. Und ich weiß doch aber die Wahrheit quasi. Aber der Kollege, das war dem scheißegal. Der hat ja seine Welt und der hat auch keinen Mangel an Informationen. Der hat seine Quellen, der hat sie sich kuratiert. Wäre du also versuchst, ey, lass uns diese Beziehung irgendwie aufbauen, lass uns wirklich versuchen, ja, also irgendwie zusammenkommen, ist der so, hey, nee, ich habe schon lange Schluss gemacht. Der hat gar kein Problem, das ist so meine allererste These, die ich heute mitbringe. Das ist ein Bild, was ich letztes Jahr genutzt hatte auf meiner Rede, die ich gemacht hatte zum Thema Mediengerechtigkeit. Das ist für mich ein Konzept, das einfach versucht zu beschreiben, Mediengerechtigkeit ist eine Form von Haltung, die versucht zu verstehen, dass Journalismus sich einfach verändert hat, sich aber die Strukturen nicht verändert haben. Wir sind nicht in der Lage, du hast ja am Anfang diese Statistik gezeigt, Julia, wie halt ganz viele Menschen, genau, wie viel mehr Menschen folgen oder halt viel mehr Persönlichkeiten, JournalistInnen quasi, Vertrauen, weniger Medienhäusern. Und ich bin so, yes, und das ist voll okay, das hat für mich erstmal so keine Wertung. Das Interessante ist aber, dass Medienhäuser immer noch an der alten Art festhalten. Nein, wir machen das jetzt so wie vor 50 Jahren. Ja? Wir haben hier unsere Standards und so wird produziert. Und das ist unheimlich schwierig, weil wir Zielgruppen haben, wir haben Marktsegmente, die ganz anders konsumieren, die nicht mehr in der Beziehung sind, weggegangen sind und sagen, sorry, aber das catcht mich gar nicht. Und das Interessante ist auch noch, was sich verändert hat, ist, wir haben Unmengen an Informationen gerade. Anders bestimmt als vor 50 Jahren. Ich habe da noch nicht gelebt, aber ich vermute, damals gab es dann so vielleicht, keine Ahnung, so 10 Leitmedien, I don't know, so ein paar, wo man sagt, okay, da lese ich meine Zeitung, hier gucke ich vielleicht auch mal Nachrichten. Aber Informationen waren auf eine ungefähr begrenzt, sage ich mal. Jetzt mit Social Media, das ist ja unendlich. Es ist unendlich. Das heißt, es gibt genug Informationen. Andere Faktoren werden wichtiger. Jetzt können Leute nämlich einfach uns sagen, ich muss mir keine Tagesschau mehr geben in Deutschland. Das ist voll langweilig. Der Bruder, der sieht sowieso komisch aus. Ich mag seinen Anzug nicht. Der kann auch mal, also sein Style, was ist da los? Warum redet der so? Lass mich doch lieber den Leuten auf Instagram folgen oder auf TikTok folgen, die vielleicht meinen Humor kennen, die mich entertainen können, die Perspektiven reinholen, die ich sonst ohnehin schon vermisst habe. Es gibt einfach mehr Angebot. Die Leute können sich also Sachen aussuchen und da glaube ich, dass voll viele Medienhäuser einfach verpassen, auf den Zug mit draufzuspringen. In der heutigen Zeit würde sich für mich Mediengerechtigkeit so äußern, dass öffentlich-rechtliche Gelder, ne, also Deutschland, ich will es ganz kurz nochmal klären, also wir haben ja irgendwie ein öffentlich-rechtliches System, alle Haushalte in Deutschland zahlen ein und das ist super, das ist richtig gut, ne, dass wir einfach ein unabhängiges System haben, damit Journalismus produziert werden kann, damit wir Qualitätsjournalismus haben. Die Strukturen sind gleich geblieben, die Leute haben sich aufgebaut, die gibt es jetzt da draußen, die das alle meistens for free machen. Und ich würde sagen, ey, jetzt Geld umverteilen. Die Leute sind da, die haben Vertrauen und da ist keine Vertrauenskrise. Die machen richtig gute Arbeit. Die machen richtig gute Arbeit und die haben keine Vertrauenskrise. Die haben eher eine Finanzkrise. Und da würde ich sagen, cool wäre, wenn eigentlich Medienhäuser checken und sagen, okay, irgendwie haben wir was verpasst, es wird umverteilt, die Leute bekommen, die können davon leben und es wäre richtig cool, wenn deine Frau zum Beispiel sagen könnte, ey, ich mach mein Ding, so wie ich es mache, das sind meine Recherchen, das ist meine Arbeit, das ist meine Kuration und wenn dann mal Scheiße passiert, habe ich aber ein Backing. Das wäre doch, das wäre so cool, dass dann die Leute wirklich einfach weitermachen können. Also wirklich, dass dann die Leute, die auf, in diesen Medienhäusern auf hohen Positionen sind, vielleicht sich so ein bisschen zurücknehmen, vielleicht ein bisschen Platz machen, ein bisschen Geld abgeben und nicht nur ein bisschen. Also auch gerne mehr, aber ich meine, bei 10 Milliarden Euro im Jahr ist es irgendwie das... ich meine, 1 Million wäre schon krass. Ich sag ehrlich, für die ganzen Creator, ich glaube 1 Million, was ist das runtergebrochen? Das ist, das ist so ein bisschen meine These. Vertrauenskrise, aber ich glaube, das ist eher das Problem der Medienhäuser und der klassischen Journos, nicht so sehr der Leute, die Nachrichten konsumieren.
Danke vielmals. So. Und jetzt darf uns Georg noch seine Perspektive mitgeben.
Vielen Dank. Ich würde ganz gerne eure Inputs alle ein bisschen aufnehmen. Ich begrüße Sie auch alle herzlich hier an diesem wunderschönen Abend in Graz. Ich komme ja genau aus diesem System, das seine Probleme hat und diese strukturellen Probleme, das würde ich genauso unterschreiben. Ich bin jetzt 17 Jahre lang Journalist, habe hauptsächlich über Innenpolitik geschrieben in dieser Zeit, mache das immer noch mit großer Begeisterung. Und irgendwann vor 2, 2,5 Jahren, auch unter dem Eindruck der Pandemie natürlich, der Pandemieberichterstattung, die mit ganz massivem Schub an Misstrauen seitens unserer Leserinnen und Leser verbunden war, bin ich auch an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich glaube, da läuft etwas schief, da laufen wir am Publikum vorbei. Und die Erfahrung, hat auch bei mir mit meiner Frau zu tun, war diejenige, bin irgendwann heimgekommen, war damals gemeinsam mit einer Kollegin in dem Politikchef der kleinen Zeitung, großartige Zeitung, sitzt hier in Graz, kann ich sehr empfehlen, und habe dort halt über Innenpolitik geschrieben. Und ich bin am Abend heimgekommen und meine Frau fragt mich, die macht was ganz anderes, ist Tierärztin, und fragt mich mehr so höflichkeitshalber, wie es Partnerinnen halt tun, wenn man heimkommt, na, was war denn bei dir halt los in der Arbeit? Und ich habe halt angefangen mit dem, was uns in der Redaktion gerade beschäftigt hat. Was weiß ich, der Dosko-Zil hat über die Randy Wagner gesagt, das, und das ist alles total arg und das ist war. Und irgendwann nach 2, 3 Minuten unterbricht mich meine Frau und sagt, ja Georg, das ist alles wunderbar, aber wer ist nochmal dieser Dosko-Zil? Und
ich glaube, du das musst ist, den beiden aus Deutschland kurz sagen,
wer der Dosko-Zil ist.
Nein, es ist ein, also den Namen schon mal gehört, aber gut. Ja.
Landeshauptmann von Burgenland, sympathisches Land, das angeblich zu Österreich gehört. Faszinierend. Jedenfalls, grundsätzlich geht es, glaube ich, sie lachen, aber ich glaube, es geht sehr vielen Menschen da draußen, wenn man das so sagt, das ist schon mal ein Alarmsignal, aber ich glaube, tatsächlich geht es relativ vielen Menschen so, dass sie nicht alle neuen Landeshauptleute oder Deutschland sind es 17, 18, 16, schrecklich, unregierbar, dass sie nicht alle neuen Landeshauptleute rückwärts aufsagen können. Tatsächlich bewegen wir Journalistinnen und Journalisten, gerade wenn wir über Innenpolitik schreiben, uns aber in der Regel in einer Community, Szene, Bubble, wie man vielleicht heute sagen würde, in der das jeder kann. Und das große Problem ist, sehr viele unserer Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Userinnen, User bewegen sich genau in der Bubble. Und das heißt, wir erreichen mit unserer Berichterstattung, weil wir einfach ganz, ganz viel voraussetzen, dass man weiß, wer die Landeshauptleute sind, dass man weiß, welche Rolle der Bundeskanzler in unserer Demokratie spielt, dass man weiß, was der Föderalismus grundsätzlich bedeutet und warum das Gewicht hat, wenn ein Landeshauptmann was sagt, in Österreich ein bisschen mehr als bei euch. Warum das wichtig ist. Und das wissen ganz, ganz viele Menschen nicht. Das ist eine Erfahrung, die ich daheim gemacht habe, in der Familie, wenn ich meinen Kindern erkläre, womit ich mich so befasse jeden Tag. Das ist eine Erfahrung, die ich mache mit Freundinnen und Freunden, die vielleicht in anderen Branchen arbeiten und so weiter. Und das Ganze passiert an einem ganz, ganz spannenden Punkt der Mediengeschichte. Ich möchte Sie Ihnen jetzt nicht mit großen Worten langweilen, wie der Gutenberg-Klammer und wie das alles heißt, aber lange Zeit, und da sprechen wir von mehrere Jahrzehnte bis die letzten 100, 150 Jahre, war es sehr, sehr schwierig, Öffentlichkeit herzustellen. Warum? Weil man zum Beispiel die Drucker- und Zustellungsinfrastruktur brauchte, um eine Zeitung herzustellen und an Abonnentinnen und Abonnenten oder Gelegenheitskäufer zu bringen. Oder weil es einfach schweineteuer war, einen Fernsehsender zu betreiben, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gebraucht hat, Radiowellen in den Äther zu schießen und die nach Hause zu bringen. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo das erfreulicherweise seit 10, 15 Jahren nicht mehr so schwierig ist. Heute können Sie in den nächsten Mediamarkt oder Saturn oder was auch immer, es da noch gibt, Saturn gibt es nicht mehr, gehen und Sie Equipment kaufen, mit dem Sie selber einen Podcast aufnehmen können und den potenziell Millionen Menschen zur Verfügung stellen können. Wie es ihr es macht mit euren Instagram-Videos. Instagram ist überhaupt nicht meine Welt, ich bin völlig ungeeignet dafür, aber du hast das erzählt, deine Frau erreicht ganz, ganz schnell hunderttausende Menschen. Das ist wahnsinnig beeindruckend und für uns, die aus einer Legacy-Medienlandschaft kommen, wo einfach das relativ großer Aufwand ist, ein paar hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt sind, jeden Tag eine Zeitung herzustellen und ihnen hoffentlich vor die Tür zu legen oder ihnen ein Online-Angebot zu machen, das sie hoffentlich abonnieren können, ist das ein wahnsinniger Kulturschock, weil da sind auf einmal Leute wie, was weiß ich, der Joe Rogan, der Interviews macht, wie wir es nie machen würden hoffentlich, mit Politikerinnen und Politikern, aber trotzdem ein wahnsinniges Publikum erreicht. Und das, diese unterschiedlichen Trends treffen natürlich aufeinander. Und der große Strukturwandel ist, dass es nicht mehr diese gewachsenen Strukturen braucht und wir, ich sage immer noch wir, in den klassischen Medienhäusern wissen nicht wirklich, wie wir damit umgehen sollen, weil sehr viele von uns haben sich natürlich relativ gemütlich gemacht in diesem Angebot, wo die Institution eh nicht so leicht zu ersetzen war, weil man gewusst hat, okay, ich schreibe meine Seiten in der Zeitung fertig jeden Tag und die werden die Leute schon konsumieren, weil sie sich vielleicht für was nicht, das Kinoprogramm interessieren oder für, Gott behüte, die Sportberichterstattung. Und die kaufen deswegen die Zeitung und haben eh keine Alternative, dass sie meinen Innenpolitikteil da noch mitbekommen. Und von dieser Bequemlichkeit müssen wir jetzt wegkommen. Und meine persönliche Antwort darauf ist jetzt eben, dass ich mich selbstständig gemacht habe und jetzt probiere, ein neues Angebot für Menschen zu machen. Das heißt, ist das wichtig und ist tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Da geht es im Wesentlichen genau darum, was ich vorher erklärt habe, in Podcast-Form Politik einfach, Politik für Einsteigerinnen und Einsteiger zu erklären. Also immer zu sagen, okay, wer sind die Leute eigentlich, die da handeln? Was heißt es, wenn die Regierung eine Mietenbremse beschließt? Kann die das überhaupt? Welche Schritte sind noch notwendig? Und vor allem, wie betrifft das mich individuell? Und ich glaube, dass wenn solche Vermittlungen noch funktionieren können, das tatsächlich nur über die persönliche Ebene gehen wird, indem man einfach als Mensch das Vertrauen aufbaut, das vielleicht eine Medienmarke, ein klassisches Medienhaus nicht mehr haben kann, aus 100.000 strukturellen Gründen, die jetzt zu weit führen würden, wenn man als Mensch, als Gesprächspartner da bleibt. Und das führt mich tatsächlich wieder zu meinen letzten 16 Jahren im Journalismus zurück. Ich habe immer gemerkt, wenn man irgendwie Vertrauen retten muss, zum Beispiel, weil die Leserinnen und Leser glauben, man ist von der Pharmalobby gekauft, weil man sagt, ja, diese Impfung wäre eine ganz gute Idee, dann war das einzige Gegenmittel, es hat nicht immer funktioniert, ich habe auch Bekannte wie deinen Fastenpartner, dann hat das immer nur funktioniert, wenn man sich mit denen tatsächlich idealerweise hinsetzt oder zumindest per Mail auseinandersetzt und denen auf ihre Anwürfe ganz sachlich und solide antwortet, ja, ich bin so und so zu dieser Meinung gekommen, weil ich mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen habe, die sagen, okay, das Risiko ist so zu gewichten und das ist deswegen besser. Und dieses Vermitteln, dass da ein Mensch sitzt, der versucht, die Komplexität unserer Welt für Sie als Leserinnen und Leser herunterzubrechen, das ist, glaube ich, tatsächlich das einzige Gegenmittel, das wir haben gegen diese evidente Vertrauenskrise.
Vielen Dank, ja. Dankeschön. Super. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für diese super spannenden und sehr unterschiedlichen Einblicke in die Frage nach Trust Issues im Journalismus. Ich darf nochmal ganz kurz zusammenfassen, dass man halt irgendwie sagt, die Frage ist, wie erreichen wir Publikum, eben was sozusagen den Glauben verloren hat oder auch das Interesse verloren hat. Dann auch das Risiko, was Journalistinnen eingehen, wenn sie als Einzelperson auch unterwegs sind, wenn sie kritische Recherchen machen, nimmt ja auch zu. Und gleichzeitig auch diese Erfahrung, wie man einem Gespräch irgendwo eine Basis irgendwie wieder aufbaut, dass man halt sagt, we agree to disagree, aber es gibt einfach einen anderen Umgang miteinander. Dann die Frage eben, wie eben dieser Teil der Bevölkerung sozusagen in dieser toxischen Beziehung eh schon längst die Tür zugeschlagen hat und sagt, ich vermisse eigentlich gar nichts und wie sich eigentlich dann ich will es gar nicht Medienhäuser, aber quasi größere Redaktionen irgendwie dem anpassen können und sollen, eben dieser Kulturschock, von dem der Georg gesprochen hat, und diese Erfahrung, dass die Vermittlung eigentlich die Ebene ist, um Vertrauen wiederherzustellen. Es war auch gestern in der Öffnungszeremonie das Thema, dass Vertrauen auch mit Kennenlernen zu tun hat, dass man sich kennt und eben ist ein Zugang zur Lösung. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig für reichweitenstarke Medienhäuser, wenn man auch sagt, das ist ja auch wichtig, wenn dann über einen Rechercheverbund zum Beispiel was Größeres kommt. Aber Daniel wird wahrscheinlich nicht mit 853 Leuten ein Einzelgespräch führen können zu einer Recherche. Also irgendwo auch diese Grenze, dass man Transparenz irgendwo auf persönlicher Ebene zumindest herstellen kann. Mal grundsätzlich so nochmal in die Runde. Wie tief sitzt denn eurer Wahrnehmung nach diese Vertrauenskrise und was sind zentrale Ursachen dafür?
Ja, gut, ich habe vorhin den Anfang gemacht, jetzt mache ich ihn halt auch wieder. Wir müssen uns, also ich bleibe wieder beim Erklären, dummerweise, aber es sind halt einfach alternative Mediennetzwerke entstanden über die Zeit, die politisch finanziert sind, wo die Manipulation bezahlt wird von denen, die politisch davon profitieren. Und diese Netzwerke werden immer größer. Und Österreich ist eben ein Ort für den deutschsprachigen Raum, wo es sehr viel davon gibt. Also zum Beispiel den Sender Auf 1, der strahlt nach Deutschland, Schweiz und Österreich aus, hat auf Telegram riesen Follower. Wo kommt das Geld her? Natürlich von der rechten Seite der Politik. Wir haben unzählige Geschichten gemacht, aber es ist einfach ein Paralleluniversum da entstanden, das uns die Sprache stiehlt, wie ich sage, weil sie sagen, wir sind hier die Unabhängigen, wir erklären die Wahrheit. Und die Leute gehen dem auf den Leim, nicht weil sie zu blöd sind, sondern weil die das einfach irrsinnig gut machen und gut erzählen. Und wir sehr emotional sind und da die Leute natürlich auch fangen mit der Emotion. Also das ist ja auch eine Situation, die es nicht gegeben hat vor Jahrzehnten, dieses Paralleluniversum.
Also ist vielleicht auch eine Sonderheit nochmal vom österreichischen Medienmarkt, dass wir eben in diesen letzten 10 Jahren sehr viele, sie bezeichnen sich selbst als alternative Medien, sehr viele neue Propagandakanäle eigentlich entstanden sind, die sehr reichweitenstark sind und die sehr viel Falschinformation eben verbreiten und wo wir jetzt gesehen haben, wo halt diese Regierungsverhandlungen waren mit Schwarz-Blau, wo plötzlich mehr Fokus war, dass da eigentlich so eine Art Informationsparallelgesellschaft entstanden ist in Österreich. Also wir reden da schon eben von einem Drittel wahrscheinlich der Menschen, die eben sagen, ich lese keine klassischen Dinge mehr, aber die eben dann nicht auf lustige, informative andere Kanäle ausweichen, sondern wo in Österreich und wo wir halt jetzt auch wissen, diese Medienunternehmen sozusagen, die von rechts finanziert werden, dass die auch sozusagen nach Deutschland ausstrahlen. Also der deutsche Medienmarkt, die AfD kopiert diese Sachen und arbeiten zusammen. Also es sind Redaktionen eben wie NIOS, wo dann Redakteurinnen aus Österreich dort mitwirken, unter falschen Namen und so weiter. Also das ist in Österreich nochmal extrem stark, jetzt auch vom Verhältnis her zu Deutschland und ist etwas, was besorgniserregend ist im Moment. Also nur so als, ja.
Ich glaube, man kann natürlich diese ganze Frage nicht beantworten, ohne Social Media und Algorithmen anzusprechen. Solange du auf Social Media Reichweite bekommst, indem du Emotion treibst, ob das jetzt Freude ist oder Ärger, vor allem Ärger, zumindest bei mir in der Politikberichterstattung, wirst du mit einer deftigen Ansage, ob die jetzt stimmt oder nicht, immer mehr Menschen erreichen als mit einer nüchternen, sachlichen Analyse, hinter der vielleicht ein paar Tage Recherche, ein paar Tage Aufwand stehen, die tatsächlich sachlich solide hinzubekommen. Und für uns Journalistinnen und Journalisten und vor allem für die Medienhäuser, die mit uns arbeiten, ist Reichweite natürlich eine Einkommensquelle, weil klassische Mediengeschäftsmodelle basieren einfach darauf, dass wir Reichweite herstellen und die Medienhäuser die in Form von Werbung idealerweise monetarisieren können. Oder durch Abos, für die sie aber erst wieder Reichweite brauchen, um überhaupt einmal von Userinnen und Usern wahrgenommen zu werden. Und solange du, und das ist unvermeidlich, das ist einfach ein Zug unserer Zeit, diese Social-Media-Giganten hast, die Reichweite mit Emotionalisierung verbinden, wirst du mit solchen Medienplattformen natürlich immer viel mehr Leute erreichen, weil die Emotionen schüren aus manche wirtschaftlichen Motiven, manche aus politischen Motiven, manche aus welchen Motiven auch immer, wirst du immer mehr Reichweite und damit mehr Geld machen können als mit nüchternem, sachlichen Journalismus.
Über einen Kompromiss zum Beispiel. Wie fad.
Ja. Ich glaube, dass es seit Jahren ja bei verschiedenen eher traditionellen Medien so Probleme damit gibt, was du auch gerade gesagt hast, Menschen einfach machen zu lassen oder auch Menschen nach vorne zu stellen, die sich vielleicht als Personen auch ein Vertrauen aufbauen könnten. Es gab in den USA vor ein paar Jahren eine total große Auseinandersetzung, gerade auch bei der New York Times, wo so große Star-AutorInnen viel stärker in den Vordergrund treten wollten. Da ging es dann viel drum, damals noch Twitter, so wie viel dürfen die twittern und dürfen die irgendwie selber machen und wie viel sollen die ins Fernsehen und wie viel nicht und ist die New York Times größer als der Autor oder die Autorin größer als die New York Times und solche Debatten, finde ich, haben wir jetzt in Deutschland auch nicht so unglaublich viel geführt, aber ich glaube, dass das auch ein Kern davon ist, dass es immer noch viel zu wenige Menschen gibt, die sowohl, wie du sagst, das Backing von der Institution haben und gleichzeitig aber als Person die Möglichkeit haben, einfach ein Vertrauen aufzubauen, relatable zu sein. Leute haben das Gefühl, also es liegt einerseits an fehlender Diversität, aber andererseits auch, dass es viel zu wenige Redaktionen zulassen und viel zu wenige Leute probieren. Und ich glaube, dass das schwierig ist, wenn ich als so ein bisschen gesichtsloser öffentlich-rechtlicher Rundfunk da stehe und sage, der Absender ist hier, keine Ahnung, tolle Arbeit machen, aber die Panorama-Redaktion, wer ist die Panorama-Redaktion? So, ich kann dann an info@ndr.de schreiben, wenn ich die erreichen will, so ungefähr. Also es ist so sehr, immer noch, es bessert sich natürlich langsam, aber immer noch schwierig. Und ich finde, wenn es probiert wird oder wenn Ansätze da sind, dann funktioniert es oft auch zumindest im Rahmen. Was ich zum Beispiel erstaunlich gut funktionieren finde, auch wenn viele Communities da sicher trotzdem nicht von erreicht werden, ist das, als das Beispiel Tagesschau, die haben super viele Follower auf Instagram, die haben super viele Follower auf TikTok, die sind mit ihren Videos sehr erfolgreich, weil sie sich einfach überlegt haben, okay, wir haben jetzt hier 3, 4, 5 Hosts, die machen ihren Kram, die machen das auch anders, als wir das jetzt in einer klassischen Tagesschau präsentieren würden natürlich und das hat, das kann man immer alles auch sicher besser machen, aber das hat in dem Rahmen sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass man da noch 3,5 Schritte weitergehen könnte als Medienunternehmen, um diese Leute oder viel mehr Leute zu erreichen, die sich fragen, warum soll ich jetzt auf tagesschau.de mir die Nachrichten durchlesen, wenn ich auf wenn ich andere Videos viel einfacher bekomme.
Ja. Ich finde das Beispiel total gut. Ich glaube grundsätzlich, ihr hängt mich halt voll bei dem Thema ab, wenn wir nur über die rechte Ecke sprechen. Ich verstehe total, dass das eine Realität ist. Ein Drittel der Leute in Österreich lesen diese anderen Nachrichten. I understand. Und gleichzeitig finde ich es so, okay, aber 2/3 tun es nicht. Und mein Problem ist, dass wir in Deutschland, wir haben eine ähnliche Dynamik, dass wir sagen, es gibt einfach Leute, die folgen dann diesen anderen Kanälen, die rechtspopulistisch sind. Und gleichzeitig vergessen wir, dass so viele andere Menschen eben denen nicht folgen. Und wir sind nicht in der Lage, diese Leute ernst zu nehmen. Das sind die Leute, die wir verlieren. Das sind die Leute, die eigentlich im Zweifel dann quasi für diese Medienhäuser kämpfen. Und das ist für mich immer so eine kleine Verschiebung. Da frage ich mich manchmal, hat das was damit zu tun, dass ich einfach nochmal in einer anderen Welt unterwegs bin? Aber es gibt seit Jahrzehnten Forderungen. Es gibt seit Jahrzehnten Forderungen in Deutschland von unterschiedlichen Communities. Wo sind die armen Menschen in den Redaktionen? Wo sind die? Es sind komplette Elitisten, es sind Leute, die sind super elitär, die haben eine krass. Wer von euch war in der Journalistenschule? Ich nicht. Ich war da nicht drin. Also es sind die wenigsten, die in der Journalistenschule reinkommen. Es ist super privilegiert. Es gibt seit Jahrzehnten diese Kritik aus verschiedensten Communities und Redaktionen waren nicht in der Lage, das irgendwie zu accommodaten, irgendwie ihre Strukturen zu verändern. Irgendwie scheint es mir auch so ein bisschen, was du auch gerade vorhin meintest, Georg, dieses Jahr, es ist so ein bisschen Kulturschock. Und ich bin so, is it though? Ist es ein Kulturschock? Ich habe eher das Gefühl, dass Menschen in Machtpositionen in Medienhäusern sich sehr lange ausgeruht haben und eigentlich müssten sie sich selber abschaffen, damit wir diesem Wandel gerecht werden. Und sie schaffen, sie machen es nicht, weil sie dadurch vielleicht weniger verdienen würden und weniger Prestige hätten. Oder? So. Aber worauf ich hinaus möchte, ist dieser. Ich check total, wie wichtig es ist, dass wir darüber sprechen, dass wir unheimlich starke antidemokratische Stimmen haben in der Gesellschaft. I understand. Aber sie sind in der Minderheit. Sie sind in der Minderheit. Wo ist die Mehrheit? Und von der Mehrheit sind so viele Menschen, die nicht mitgedacht werden. Sie sind nicht da. Sie sind nicht in den Redaktionen. Wenn über sie berichtet wird, dann ist es eindimensional oder stereotypisch. Und dann werden die Leute natürlich sagen, guck mal, du sagst Tagesschau. Und ich finde auch, es ist super und ich finde auch, das sollte viel mehr rein investiert werden. Also wenn irgendjemand gerade zuguckt aus Deutschland, die jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen kann, ich so, ja, ja, bitte weiter pushen, 100%. Gleichzeitig, wenn ich die Videos angucke, ich kriege Cringe-Level. Mein Cringe-Level platzt. Das holt mich gar nicht ab. Ich rieche von zwei Planeten entfernt, dass da eine Redaktion sitzt, die nichts von mir weiß. Die nicht weiß, was es bedeutet, so aufgewachsen zu sein wie ich. Und ganz ehrlich, ich bin im Verhältnis mal noch gut aufgewachsen. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen. Aber es gibt einfach Redaktionen, die checken das nicht und sind dann so, okay, komm, schwarzer Bruder, geh mal nach vorne. Rede du bist, ich gebe dir den Text, aber sag genau das, was ich dir sage. Also es gibt einfach einen krassen, ich glaube, es ist so eine grundsätzliche, paternalistische Art von, ich weiß eigentlich alles und wir wissen das und wir Journalisten sind auf der guten Seite der Geschichte. Wir müssen einfach denen das nur erklären, aber ich glaube, es ist zu kurz gedacht. Es ist einfach zu kurz gedacht. Es braucht einfach aufrichtige Strukturen, die sagen, ey, der Zug ist abgefahren. Wir haben vor 20, 30 Jahren nicht geschafft, Bevölkerungsgruppen abzuholen. Lass uns jetzt auf die zwei Drittel gucken, damit wir die auch nicht verlieren.
So, meine ich finde, ich wollte nur sagen, ich finde es total gut, weil anknüpfend wollte ich sagen, wir haben ja in Deutschland, sind ja alle irgendwie die letzten Jahre nur der AfD hinterhergelaufen und haben einfach die ganze Zeit nur gesagt, okay, anscheinend sind ganz viele Leute, das Drittel oder die 20%, finden es ganz schlimm, dass hier irgendwie wir nicht mehr alle weiß sind, was auch immer. Und deswegen müssen wir jetzt nur noch darüber berichten, dass es ganz schlimm ist, dass wir nicht mehr alle weiß sind. Das ist jetzt irgendwie sehr verkürzt, aber im Endeffekt müssen wir rassistischer berichten. Und damit uns diese Leute nicht verloren gehen. Und dann sagst du ja, ganz viele Leute wollen den Scheiß natürlich nicht, sondern wollen eigentlich eine vernünftige Berichterstattung und sehen das auch anders. Und ich fand es total spannend zu sehen, wie krass in den letzten 8 Wochen die Linke in Deutschland durch die Decke gegangen ist, weil sie angefangen haben, vernünftige Social Media zu machen. Sie haben eine Frontfrau natürlich gehabt mit Heidi Reicheneck, die wahnsinnig stark ist auf Social Media, aber sie haben auch insgesamt als Social-Media-Team dort gute Inhalte gemacht. Das ist natürlich dann auch wieder eine bestimmte Ecke. Nicht alle finden irgendwie die Inhalte der Linken gut oder finden das alles super, aber ich fand es interessant zu sehen, dass außerhalb dieser 20-30% rechts eigentlich nichts passiert ist und wenn mal was passiert, explodiert es total. Und das fand ich total interessant zu sehen, wie viel Potenzial da liegen geblieben ist offenbar. Auch wenn das jetzt kein Journalismus ist, sondern die Social-Media-Redaktion einer Partei, aber trotzdem fand ich es interessant zu sehen.
Gut, das sind die Fragen, die wir uns hier in Österreich schon seit Jahrzehnten gestellt haben. Wo sind die anderen? Ja? Also jetzt im Fall Österreich, die FPÖ hat immer sehr gute Medienarbeit gemacht. Und seit ich mich mit dem Thema beschäftige, frage ich mich immer, wo sind die anderen? Warum macht ihr das nicht endlich gescheit? Und dann kommt wieder eine Wahl und wieder eine Wahl und wieder eine Wahl. Und man schaut sich das an und denkt sich, jetzt habt ihr es immer noch nicht gelernt. Also ja, das ist ein Fall. Aber ich würd gern noch was zu diesem Personenkult sagen. Soll ich mir das aufheben oder soll ich es gleich anbringen?
Lass raus. Ja.
Die These, Journalismus muss persönlicher werden und wir brauchen diese Stars und diese Persönlichkeiten und nur über die können wir Journalismus vermitteln. Ich möchte ein bisschen dagegen bürsten und die Schattenseite, eine mögliche Schattenseite ansprechen, weil was, sagen wir, diese Nähe zur Macht kann sehr verführerisch sein. Und das habe ich im Laufe meiner beruflichen Karriere oft an Kollegen gesehen. Die sind dann jeden Tag im Ministerrat, die gehen jeden Tag im Bundeskanzleramt ein und aus, sind mit allen auf Du und Du, schütteln alle Hände, sitzen am Abend mit denen und trinken noch ein Bier. Das ist eine Gefahr. Die sind ja viel leichter korrumpierbar als Einzelpersonen. Das finde ich sehr problematisch. Und noch dazu, wenn ich jetzt weiß, ich spreche da mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Reuters oder einer angesehenen Zeitung, dann weiß ich, dahinter steht ein Journalist oder eine Journalistin, die eine gewisse Ausbildung gehabt hat, die Qualitätsstandard kennt, im Idealfall. Ja? Aber wenn das auf diesen Personenkult runtergebrochen wird, dann fällt dieser Qualitätscheck, von dem ich früher mal ausgegangen bin, der natürlich seine Schattenseiten hat, aber der grundsätzlich da ist, der fällt dann immer mehr weg. Und ich finde das problematisch. Also ich weiß nicht, ob ich diese These unterschreibe, dass wir das den Persönlichkeiten überlassen sollen, hier den guten Journalismus zu machen. Und die Medienhäuser auf der anderen Seite da abzuwerten. Ich habe da noch keine letzte Meinung, aber ich wollte diesen Gedanken einfach mal anbringen.
Ich habe da direkt einen Gedanken dazu. Ich bin da voll bei dir und ich glaube, eine Sache muss ich nochmal klarstellen. Mir geht es nicht darum zu sagen, grundsätzlich Journalismus muss persönlicher werden. Ich würde eher sagen, Journalismus muss zielgruppengerechter werden, weil ich bin mir sicher, es gibt einfach auch Zielgruppen, die sagen, ich will einfach nicht eine Person vor mir haben, die mir, also ich will das gar nicht. Ich möchte bitte einfach nur das Gefühl haben, dass hier richtig nüchtern mir Fakten gegeben werden. Also das ist so einmal die eine Sache. Die andere Sache ist, ich verstehe total die Herausforderungen, die dadurch entstehen kann. Gleichzeitig das Bild, was ich ja vorhin hatte, das sind Newsfenster, als ob die Zugang haben zum Abgeordnetenhaus. Witz! Die kommen da nicht hin, die arbeiten ja eigentlich meistens auch nur mit den Quellen von größeren Medienhäusern. Und darauf will ich eigentlich eher hinaus, zu sagen, ey, wie können wir eine Struktur aufbauen, wo wir ein öffentlich-rechtliches System haben, was so gut ist und so wichtig ist, und die aber dann zusammenarbeiten mit einzelnen Newsfluencern, mit einzelnen Leuten, die eben sagen, ey, ich habe Vertrauen zu einer Community und ich habe das. Kannst du mir folgen?
Mhm. Ja, sicher. Ja. Ich kann es mir noch nicht vorstellen.
Aber warum nicht? Why not? Warum kannst du, also ich meine, in diesen Medienhäusern sind so viele Kompetenzen. Wenn ich mir vorstellen könnte, dass unser kleines Unternehmen, wir zugreifen könnten auf ein investigatives Rechercheteam, wo wir gemeinsam Sachen machen, das wäre so Hammer. Wenn ich wüsste, ey, when shit hits the fan und ich werde irgendwie aus irgendeinem Grund verklagt, dann gibt es da irgendwie nochmal ein Haus, die mich einfach sofort schützen. Also für mich, ich verstehe nicht so ganz, warum es nicht möglich ist, für uns das zu visionieren, dass wir eine Struktur haben, die das möglich macht.
Darf ich dazu? Also ich finde, das ist eine total schöne Vision, nämlich ein Bild, was man anders machen kann. Aber ich hatte jetzt auch dann den Gedanken, diese Möglichkeit besteht ja schon. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es eine Kooperation geben könnte zwischen deinem Medienhaus und dem Rechercheverbund zum Beispiel, oder?
No. Karakaya Talks, wir sind eine Ausnahme. Wir sind wahrscheinlich einer der wenigsten in so marginalisierten Communities, die so eine Struktur haben. Die Leute, die ich da gezeigt habe, das sind Influencer, die machen das on the side. Die arbeiten Vollzeit, I don't know, bei einer Stiftung oder arbeiten irgendwo in einem Laden und machen das danach am Abend.
Also ich kenne es halt auch nur aus einzelnen Projekten, dass dann schon einzelne Journalistinnen zum Beispiel mit einem größeren Rechercheteam arbeiten und dann ist halt immer die Frage, eben, welche Absicherung gibt man, also welche Form von Rechtssicherheit kann man schaffen. Aber ich weiß es auch von Journalisten aus Deutschland, dass die sagen, sie machen das nur, wenn sie einen Vertrag kriegen, dass alle juristischen Probleme vom großen Medienhaus natürlich übernommen werden müssen.
Ey, ich mache nur Lösungsvorschläge, wenn es nicht funktioniert.
Ja, ja. Ich habe sowieso meine
Lösung gefunden.
Kann man ja auf dem aufbauen, dass man sagt, sowas wäre eigentlich ein guter Weg und auch leistbar für größere Medienhäuser. Ich habe noch selber eine Erfahrung, weil zum Beispiel ich habe zwischen Dossier, wieder Dossier, bei den Salzburger Nachrichten, also so einer mittelgroßen Bundesländerzeitung jetzt mal wieder.
Zweitbeste Bundesländerzeitung.
Danke. Wieder mal so reingeschnuppert in Printzeitung, in Tagesaktuell und in Bundesländerzeitung. Und ich habe es vorher auch überhaupt nicht am Radar gehabt oder völlig unterschätzt, wie schwierig es für so ein mittelständisches Medienunternehmen ist, weil du hast das zahlende Publikum, ja, die dich irgendwie am Leben halten, die das teure Abo noch kaufen, ja, und die sind im Schnitt halt 58. Das ist so, man muss halt auch so ein bisschen die Demografie von Österreich und auch Deutschland sehen. Wer ist denn jetzt im Moment noch das zahlende Journalistenpublikum? Und wo wir einfach dort, oder wo ich auch dort sehr schnell gemerkt habe, es ist ganz schwierig, in so einem Produkt was zu ändern und zu sagen, wir wollen jetzt eben andere Zielgruppen, weil dann hast du die Leute nicht dafür, die Ressourcen nicht dafür und du kriegst sofort 3 Abo-Kündige am nächsten Tag von den 3, die noch das Abo zahlen. Also wo ich einfach gemerkt habe, wie schwierig es ist, für so ein Medienhaus eine Strategie zu ändern. Ja, so. Also das war jetzt auch nur von mir, wo ich gemerkt habe, es ist für die bestehenden Medien, glaube ich, gar nicht so leicht, jetzt einen Kurswechsel zu machen, weil du verlierst halt Leute, die dich noch mittragen finanziell irgendwie.
So. Ich glaube, im Zweifel ist da dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk am stärksten gefragt. So, ich sehe das natürlich auch so, dass es halt, also gerade bei den Investigativteams, mit denen ich arbeite, bei NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, die Recherchen sind unfassbar teuer, die kosten teilweise 6-stellig oder mehr, so, weil die Leute einfach lange da dran sitzen, da sitzen irgendwie 3-4 Leute ein halbes Jahr dran, das ist richtig viel Geld, was da weggeht. Und das ist halt super schwierig, das zu finanzieren, besonders wenn man zum Beispiel als Printmedium in der Situation ist, wo man irgendwie 5 Digitalabos braucht, um ein Printabo auszugleichen wieder. Und das, irgendwann ist auch Schluss mit den Digitalabos, weil das kann ja nicht jeder 10 Abos haben. Und gleichzeitig hat man aber halt ein System, wo halt, ich weiß gar nicht, wie viel, 7-8 Milliarden Euro allein in Deutschland drin sind jedes Jahr, wo Leute, die bisher relativ entspannt und seit vielen Jahren in ähnlichen Strukturen ihren Job machen, vielleicht ihren Job in Zukunft anders machen müssten, damit man einfach viel mehr Leute erreicht, über andere Wege erreicht, wie man es vielleicht bisher getan hat.
Mhm. Eine Frage noch eben mit speziell an dich zum Thema investigativer Journalismus, der ja von allen Spielarten sozusagen am meisten maximale Transparenz eigentlich noch bietet, ja, oder auch Macht kontrolliert. Inwiefern ist Angriffe, Vertrauenswürdigkeit für auch investigative Medien ein Problem aus deiner Erfahrung? Und warum?
Also ich finde, da gibt es zwei Punkte, die ich spannend finde. Das eine ist, dass wir gerade auch bei diesen Neugründungen, bei denen ich dabei sein konnte, bei Korrektiv vor 10 Jahren und dann bei BuzzFeed News vor, wie viele Jahre sind es jetzt? Sieben, acht Jahren, dass wir da sehr stark versucht haben, auch weil wir neu waren, weil wir neues Vertrauen aufbauen mussten, gerade bei BuzzFeed, wo die Leute dachten, die machen nur Witze und dann haben sie auf einmal angefangen mit Recherchen, so wie können wir das überhaupt aufbauen, dass wir sehr stark darauf gesetzt haben, wir veröffentlichen die Dokumente mit, die wir haben, wir erklären uns, wir hatten so eine Seite, wir sind BuzzFeed News und das sind unsere Themen, wo jeder Redakteurin und jeder Redakteur geschrieben hat, was ist der Background, bei welchen Vereinen sind wir Mitglied, wo kommen wir her, welchen Blick haben wir auf Journalismus. Das war natürlich alles im Kleinen, eher so Laborsituationen, 4 Leute. Am Anfang hat uns niemand gelesen. Wir haben so einen 14-tägigen, später seltener, weil wir keine Zeit mehr hatten, aber so einen 14-tägigen Podcast gemacht, den haben wir Unterm Radar genannt. Da haben wir eigentlich alle 14 Tage so ein bisschen Gruppentherapie gemacht, weil wir darüber gesprochen haben, so wie laufen die Recherchen, was ist schiefgelaufen, wie kann es besser laufen. So ein bisschen einfach, ein paar tausend Leute haben das gehört, aber das waren so Sachen, wo wir uns Mühe gegeben haben, irgendwie transparenter und klarer zu werden in dem, was wir tun. Und das ist ist natürlich schwieriger, wenn man ein sehr großes Medienhaus hat, wo die Sachen schon seit 30, 40 Jahren so laufen, wie sie laufen. Und die geben sich auch Mühe. Ich finde, dass es viele Initiativen gibt, auch bei meinen aktuellen Arbeitgebern, die da in die Richtung gehen. Aber es ist natürlich leichter, wenn man ein Medium von null aufbaut und sagt, okay, und wir machen jetzt alles so, wie man es im Jahr 2025 machen würde. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass wir schon feststellen, gerade auch bei den größeren Recherchen, dass der Widerstand viel, viel, viel stärker ist, als das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch war, dass sich viel mehr Leute juristisch auch viel härter wehren, dass wir viel mehr Klagen bekommen und dass die Leute mit ihren Klagen auch viel stärker in die Öffentlichkeit gehen. Also dieses Litigation PR wird das ja genannt in den USA, wo quasi die Gerichtsverfahren mit PR begleitet werden, wo Pressemitteilungen rausgegeben werden, wo auch alternative Medien genutzt werden, um einen Spin zu produzieren. Das ist ganz viel stärker. Also das ist, wir haben teilweise Verfahren gehabt, uns wurde nicht mal das Urteil zugestellt und die Pressemitteilung der Gegenseite war schon auf Twitter unterwegs. Und dann so ein großes Medienhaus was wie den NDR, der irgendwie zigtausend Mitarbeiter hat, da ist der Anpassungsprozess zu, wir müssen uns jetzt aktiv verteidigen, wir müssen irgendwie offensiv PR für uns selber machen, das ist super schwierig natürlich dann mit solchen Situationen umzugehen. Und dann wird man halt manchmal, wenn es schlecht läuft, ist uns auch schon passiert, in der eher rechtslibertären Social-Media-Umgebung vorgeführt von den Leuten, weil man einfach nicht schnell genug reagiert mit so Sachen. Und das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die ich finde, die haben zugenommen.
Wenn wir jetzt nochmal über das Thema Desinformation sprechen, also gezielte Angriffe gegen Berichterstattung, ja, in welcher Form, ob es jetzt Einzelpersonen sind oder Medienhaus, wie sollen Journalistinnen damit umgehen, sozusagen, ohne dass sie ständig in Abgrenzung dazu sind oder sozusagen in der Dauerwiderlegungsschleife eigentlich immer gefangen sind, wenn es um vor allem faktische Berichterstattung geht, wenn man sagt Klimawandel zum Beispiel?
Mein Ansatz war immer und ist immer maximale Quellentransparenz schon in jeder einzelnen Geschichte. Ich finde, dass der Anspruch muss einfach sein, dass unsere Leserinnen, Leser etc. alle sofort nachvollziehen können, hey, wo hat er seine Informationen her? Das geht nicht immer. Ihr gerade im investigativen Bereich arbeitet natürlich oft mit anonymen Quellen. In einem ganz großen Teil der Geschichten, die wir im innenpolitischen Bereich machen, können wir aber sagen, ja, okay, es gibt diesen Gesetzesvorschlag, es gibt diesen Ministerratsvortrag, es gibt diese und diese Mehrheiten, die sind bekannt. Und die Basic Skill, die ich am liebsten allen meinen Kolleginnen und Kollegen in den Zeitungen aufs Auge drücken würde, ist Links zu setzen. Links zu setzen auf Quellen, sodass interessierte Leserinnen und Leser weiterlesen können und sagen können, okay, da hat der diese Informationen her und da weiß er das her. Das geht nicht in allen Fällen natürlich. Wenn man irgendeine vertrauliche Information bekommen hat, kann man schlecht darauf verlinken. In ganz, ganz vielen Fällen wäre das aber so eine ganz basic vertrauensbildende Maßnahme, damit wir unseren Leserinnen und Lesern das Werkzeug in die Hand geben, zu sagen, hey, okay, die Statistik, die habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern die habe ich dort und dort her. Du kannst das gerne selber anschauen, das ist ein fürchterliches Excel-Sheet, aber viel Spaß damit. Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jetzt sehr viel arbeite, von dem, was früher die Wiener Zeitung war, die WZ, die haben inzwischen extra am Ende jeder Geschichte so eine Box, okay, das sind die Leute, mit denen wir gesprochen haben, das sind deren Qualifikationen, das sind die Dokumente, die wir haben. Wenn wir das irgendwo her haben, stellen wir euch das bereinigt, um etwaige vertrauliche Informationen zur Verfügung und so weiter. Und das ist eigentlich die Basic-Information. Die Leserinnen und Leser sollten sich dort, wo es möglich ist, selber ein Bild machen können, wo habe ich meine Informationen her, warum mache ich diese Geschichte jetzt und wie komme ich zu den Informationen.
Ich würde gerne, bevor wir das Publikum auch einladen, mit uns weiter zu diskutieren, nochmal ganz kurz, ob jeder von euch noch vielleicht eine konkrete Idee oder eine Wunschliste hat, welche strukturellen Veränderungen braucht es, damit Vertrauen in Journalismus, nicht in Medien, nachhaltig wieder gestärkt und hergestellt wird. Also vielleicht so blitzlichtartig, was wären so Sachen, wo er sagt, das würde jetzt eigentlich mal das Nächste sein.
Okay. Ich habe schon gesagt, umverteilen.
Ich sage mehr Diversität in die Redaktionen. Wir sind alle alle aus dem gleichen Stall. Wir brauchen Leute mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Die Redaktionen spiegeln die Gesellschaft nicht mehr wider. Kein Wunder, dass wir sie verlieren. Es hat jetzt nicht nur mit Hautfarben oder kulturellem Untergrund, wir haben auch viel zu wenig junge Journalisten. Die Redaktionen sind alt. Also Diversität, Diversität. Und da sage ich, die Redaktionen haben sich bis jetzt zu wenig bemüht, das zu schaffen.
Ich bin ehrenamtlich Vorsitzender vom Verein Investigativer Journalistinnen in Deutschland und wir kämpfen eigentlich seit Jahren dafür, dass es leichter wird für Journalistinnen, gemeinnützige Redaktionen aufzubauen, dass quasi die Gemeinnützigkeit erleichtert wird, auch gesetzlich festgeschrieben wird, weil es dann einfacher würde, freiwilliges Spendenmodell, Stiftungen können Gelder geben. Es gibt einfach insgesamt eine breitere Möglichkeit, wir nennen das die vierte Säule, neben öffentlich-rechtlich, privat und dritte habe ich vergessen, aber auf jeden Fall eine neue Art von Finanzierung einfacher möglich zu machen, so wie es Korrektiv möglich macht, wie es aber Dossier macht, dass das einfach mit weniger Hürden möglich wird. Und das fände ich einen wahnsinnig großen Schritt, weil dann, glaube ich, mehr passieren würde einfach, mehr Leute könnten was bauen.
Ich würde mir wünschen, dass die Medienpolitik einmal im 21. Jahrhundert ankommt. Das heißt, weil wir jetzt gerade eine neue Bundesregierung haben bei uns in Österreich, hier braucht es noch ein bisschen, ich würde mir tatsächlich wünschen, es gibt im Regierungsprogramm eine wunderschöne Idee, die seit ungefähr 30 Jahren herumgeistert, nämlich dass junge Menschen für kurze Zeit ein kostenloses Zeitungsabo beziehen können. Finde ich super, nur das Problem ist, man rechnet da nach wie vor mit den Strukturen von vor 20 Jahren. Und ich finde es super, junge Leute zum Zeitunglesen bekommen. Es gibt kein besseres Medium auf dieser Welt, glaube ich, als eine wunderschöne Zeitung, nur wird man damit die Menschen nicht mehr erreichen. Man sollte sich darauf einstellen, dass die Medienwelt von heute eben schon von Natur aus diverser werden wird, weil einfach jeder von uns inzwischen, you are the media, wie es der Herr Maas gesagt hat, dieses Megafon in der Hand hat, potenziell Millionen oder zumindest Zehntausende Menschen zu erreichen. Und da gibt es tatsächlich strukturelle Sachen, die auch die Medienpolitik machen könnte. Da geht es jetzt noch gar nicht um Förderungen, da ist auch ein spannendes Thema Finanzierung und alles, aber da geht es um wirklich Basic-Sachen. Also wenn ich mal als Einzelkämpfer Zugang zur wöchentlichen Pressekonferenz nach dem Ministerrat besorgen möchte, muss man einen Antrag ausfüllen und braucht ein Akkreditiv einer Redaktion. Und das kann man tatsächlich völlig kübeln. Man kann einen Sicherheitscheck machen, das sollen die machen, klarerweise, und dass da nicht jeder rein kann. Aber in Wirklichkeit, warum soll irgendein Influencer, der auf TikTok, Gott behüte, über den Ministerrat berichten will, da unbedingt erst die Unterschrift vom Chefredakteur einer der verbliebenen 11 Tageszeitungen in Österreich mitbringen müssen? Andere Sache wäre ganz wichtig, gerade für unabhängige Medien, Zugang zur Austria Presseagentur. Die Austria Presseagentur ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, sind im Wesentlichen Journalistinnen und Journalisten, die für andere Journalisten arbeiten. Das heißt, die fassen Meldungen aus aller Welt und aus Österreich zusammen und stellen die Redaktionen zur Verfügung. Es ist ein gemeinsames Unternehmen vom ORF und den österreichischen Zeitungen und die bieten so Baseline-Informationen an, an denen sich andere Journalisten orientieren können. Machen extrem gute Arbeit, sind aber für kleinere Medien einfach nicht zugänglich, weil die halt für ihre Eigentümer arbeiten. Und da die Möglichkeit zu schaffen, dass auch jüngere Journalisten, vielleicht Politik-Influencer oder Nachrichten-Influencer, diese Informationen auch beziehen können und damit weiterarbeiten könnten, wäre ein ganz großer Schritt in der Medienförderung, der nicht viel kostet im Vergleich zu diversen Förderprogrammen und so weiter. Also da würde ich mir von der Medienpolitik wünschen, einfach mal im Jahr 2025 anzukommen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, damit wir auch gemeinsam vielleicht noch ein paar weitere Ideen sammeln können. Die sind alle schon sehr konkret. Wenn wir in 10 Jahren jetzt auf die aktuelle Situation zurückblicken, was wäre denn ein gutes Szenario, wo wir sagen, in 10 Jahren wäre es ideal, wenn der Journalismus so und so aussieht? Und was müsste denn bis dahin passieren, damit wir von einem Wendepunkt jetzt sprechen können? Möchte jemand vielleicht dazu etwas sagen? Das ist jetzt heute hier die Medienwunschliste an die Medienpolitik, die sich bald formieren wird, im Jahr 2025. Aber wir können jetzt einfach wirklich noch ein paar so konkrete Ideen, wie das jetzt waren, sammeln. Was sollte denn jetzt echt einmal passieren? Auch von Ihnen als Publikum, dass Sie sagen, das ärgert mich, das sollte sich verbessern. Bitte.
Kann ich was sagen?
Der hat gern was. Warten Sie mal, wer hat das Mikro? Okay. Wir brauchen dann vorne auch noch ein Mikro nach Ihnen, bitte.
Okay. Also ich hätte gerne was zur Wissenschaftskommunikation sagen zum Klima, weil das vorher gekommen ist. Vielleicht möchte ich voranstellen, dass ich schon ein wenig enttäuscht bin, dass Elevate war alternativ und früher wäre dann auf der Bühne nicht die Leitmedien gelobt worden und auf ein schlechtes Alternativmedien hingeschlagen worden, sondern nicht darauf hingewiesen, dass es gute Alternativmedien gibt, Multipolar und Nachdenkseiten. Zum Beispiel. Aber was ich sagen möchte zur Klimakommunikation, ich glaube, niemand bezweifelt, dass es wärmer wird. Was bezweifelt wird, ist, wie stark der Anteil von Menschen ist. Und da kenne ich halt Menschen, die sagen, der menschliche Einfluss ist nicht so groß. Und dann höre ich von denen, CO2 ist gesättigt. Und dann möchte ich im Internet recherchieren, was das bedeutet. Und finde vor allem Faktencheck-Seiten. Und Faktenchecks, die transportieren, der Mensch ist zu dumm, wir müssen ihnen das erklären. Und solche Seiten will ich nicht lesen. Ich fühle mich selbst nur als dumm und ich will niemand anderen als dumm bezeichnen. Also die eine Seite sagt Faktenchecks, die anderen sind dumm und müssen das erklären. Und die Seite, die sagt, der Mensch hat nicht viel Einfluss, sagt, die anderen sind Gehirn gewaschen, das ist genauso schlecht. Ich will keine Seite, ich will weder von dummen Menschen über Faktenchecks und ich will nicht von Gehirngewaschenen lesen. Ich habe was Wissenschaftliches gesucht. Und bei Wissenschaft hätte ich gesucht, Sache, wie viel von den Parametern sind bekannt und wie viel von den Parametern sind nicht bekannt. Und wenn man jetzt sagt, CO2 ist gesättigt, dann habe ich mir halt das für mich so erklärt. Ich habe Technik studiert, ich weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, vielleicht ist es im Boden gesättigt und wenn man höher geht, dann ist, steigt ein höheres CO2-Gehalt vielleicht trotzdem noch.
Können Sie eine Frage formulieren dazu?
Bitte?
Wollen Sie eine Frage dazu formulieren?
Ja, warum findet man solche Seiten nicht? Warum findet man keine Seiten, die keine Faktenchecks sind, die auf niemanden schimpfen, wo man Parameter eingeben kann, wie viel ist bekannt, wie viel ist nicht bekannt? Warum findet man nicht kein Diagramm, wie nimmt die CO2-Absorption mit der Höhe zu? Sowas hätte ich gesucht. Okay. Wie nimmt die CO2-Rückstrahlung mit der Höhe zu? Sowas findet man nicht. Warum findet man das nicht?
Nadja, das gebe ich jetzt ab.
Ich muss jetzt hier die Wissenschaft vertreten. Also es gibt diese Seiten natürlich. Sind sie leicht zu finden? Sind sie leicht, sind sie leicht verständlich? Sind sie nicht? Die Sicht der Wissenschaft, 99,9% wissen wir ganz sicher, dass der Mensch diese Erderwärmung verursacht. Und das können Wissenschaftler auch erklären. Das tun Wissenschaftler an der EASA, das tun Wissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Tun sie es gut genug? Ganz offensichtlich nicht. Aber diese Zweifel sind da nicht. Und das wäre jetzt eine ganz eigene Debatte, dass wir jetzt darüber diskutieren, was ist ein False Balance, nennt man das im Fachjargon. Also wir reden nicht mehr darüber, ob die Erde eine Scheibe ist. Wir wissen, die Erde ist rund und genauso wissen die Wissenschaftler, dass die Klimakrise vom Menschen verursacht ist. Es gibt, wie gesagt, das sprengt heute den Rahmen. erklären wir das gut genug? Sicherlich nicht.
Vielleicht gibt es auch mal im Rahmen von Elevate ein Thema Wissenschaftskommunikation. Möchte noch jemand was dazu sagen?
Ich würde nur sagen, der Kollege ist schon abgehauen jetzt mit in der Antwort. Ich wollte nur ergänzen, dass ich multipolare Nachdenkseiten nicht für gute Alternativmedien halte. Das war eine Behauptung in dieser Frage, die ich, gerne widersprechen würde. Okay, aber weiter geht's.
Bitte ein Mikro in die erste Reihe. Nicht mehr, oder doch? Ja.
Meine Frage bezieht sich eigentlich auf diese Diskussion, die es vorhin gab zwischen Persönlichkeiten und vertraulichen Medien. Ich hatte das große Privileg, dass ich in England studieren durfte. Ich habe dort meinen Bachelor gemacht und ich habe mich sehr, sehr viel mit amerikanischen und auch englischen Medien auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ich bin zwar natürlich auch für Diversität in den Medien, aber wenn ich jetzt darüber denke, dass es hauptsächlich nur darum gehen muss, Persönlichkeiten zu haben, die unsere Information vermitteln, glaube ich dann nicht, dass das der richtige Weg ist, weil jede Person hat andere Sachen, die er interessant findet. Und wie es auch vorhin gesagt worden ist, mit Macht kommt auch große Verantwortung. Und deswegen wäre meine Frage, was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür tun, um sozusagen die goldene Mitte dafür zu finden? Weil, ja, ich will keine auftreibenden Persönlichkeiten haben, die mir die Nachrichten erzählen, sondern ich will eigentlich guten Journalismus haben. Deswegen ist da meine Frage, speziell die Frau Hahn.
Also ich bin natürlich nicht mehr beim ORF und ich spreche jetzt auch nicht für den F. Habe ich eine Meinung? Natürlich. Das ist auch wieder so eine Riesenkiste. Natürlich muss sich der ORF von diesem Bild befreien, dass er halt politisch beeinflussbar ist. Und da geht es um die Aufsichtsgremium, da geht es um den Stiftungsrat. Das ist eine uralte Debatte, dass der eben anders besetzt gehört, um auch da wieder mehr Glaubwürdigkeit in die Berichterstattung zu kriegen oder mehr Vertrauen in den ORF zu kriegen. Und ich war jetzt selber die Arbeitsbiene, die 20 Jahre lang die Nachrichten gemacht hat. Ich kann Ihnen sagen, ich habe 20 Jahre lang für die ORF Radios Nachrichten gemacht, die 5 Millionen Leute am Tag gehört haben. Mir hat nicht einmal der Chefredakteur oder die Chefredakteurin gesagt, Nadja, das darfst du aber nicht senden. Ich konnte immer senden, was ich senden wollte, vorausgesetzt, es stimmt. Und ich habe mehrere Quellen, die mir was sagen und ich kann eben nachweisen, ich habe die Zahl von dort und da, ich habe das da und da gefunden. Dafür gibt es Redaktionssitzungen, da wird dann gestritten und da muss man dann sagen, nein, aber ich habe das von dort und ich habe das von dem oder und so weiter. Also nicht in 20 Jahren, nicht ein einziges Mal hat mir jemand gesagt, das darfst du nicht senden. Selbst in der Sendung Double Check, wo wir kritisch über den ORF berichtet haben, ich habe immer gesagt, das war die Sendung mit Freundschaftsgarantie, weil wir natürlich auch im eigenen Freundschaftsgarantie, weil wir im eigenen Haus natürlich allen Leuten am Arsch gegangen sind. Was wollen die zwei jetzt da von uns oder drei, ja? Die Rosanna, Zara, der Stefan und ich. Aber wir konnten immer alles senden, wenn es journalistisch wasserdicht war. Und das steht in der Diskrepanz zu dem Ruf des ORF als kompletter, korrupter, politischer Haufen. Läuft dort alles gut? Na, sicher nicht. Ja? Aber es gibt die andere Seite auch noch. Braucht der ORF Reformen? Na, ganz sicher. Ja? Vor allem die Aufsichtsgremien. Aber das ist ein uraltes Thema, das werden wir hier nicht lösen können.
Es gibt ich würde kurz ergänzen, nur, weil ja dieser Gegensatz gebildet wurde zwischen Leute erzählen mir was und es gibt nüchtern Nachrichtenjournalismus. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, niemand sagt, es sollen jetzt nur noch Newsfluencer alles erzählen und es gibt keine einfachen Texte mehr. Aber ich glaube, wir sind im Moment relativ weit weg von, es gibt nur noch Gesichter, die Sachen erzählen und den Journalismus verteilen. Und ich glaube, da geht noch einiges, bevor das kippt zu, es gibt keine nüchternen Nachrichten mehr. Also ich glaube, da kann ruhig noch ein bisschen was passieren, um das einfach breiter aufzustellen und die Leute besser abzuholen. Und eine Sache nur ganz kurz, die gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland passiert. Die Politikmagazine von den verschiedenen Landesrundfunkanstalten, es gibt ja NDR, WDR, SWR, BR und so weiter, die haben alle Investigativteams oder die meisten haben Investigativteams, die machen gute Recherchen und die geben sich jetzt verstärkt Mühe, auch in sozialen Medien vernünftige Sachen zu machen. Die haben sich zusammengetan, die haben jetzt einen gemeinsamen Insta-Kanal aufgemacht, die haben einen gemeinsamen TikTok-Kanal aufgemacht, das heißt Team Recherche und da gehen quasi all die Recherchen, die wir machen, ein. Egal, ob sie vom NDR kommen oder vom RBB oder vom BR oder was auch immer. da wurde richtig investiert, da gibt es jetzt eine ganze, auch vernünftige Redaktion, wie die in den einzelnen Communities ankommen, kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich finde es gut, dass es überhaupt diesen Push gibt, zu sagen, wir machen jetzt einen gemeinsamen Insta-Kanal, wir geben uns Mühe, wir geben da Ressourcen rein und erreichen möglicherweise bald da dann nochmal neue Leute, die jetzt nicht klassischerweise Tagesschau.de lesen würden. So. Funk, klar, Funk als Netzwerk ist ein Beispiel, aber jetzt für mich aus dem Investigativen heraus ist jetzt quasi dieser Kanal zumindest neu, den gibt es jetzt erst seit Februar oder so. Genau, die arbeiten auch eng mit den Teams zusammen, mit denen ich arbeite, ja.
Also ein dritter Aspekt noch in dieser Frage Vertrauenswürdigkeit durch entweder große Redaktionen oder einzelne Journalistinnen ist ja, was wir heute gar nicht mitnehmen konnten, ist ja die Frage auch, welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in Zukunft bei der Erstellung von Berichterstattung, dass da ja auch noch eine andere Komponente mit hinzukommt, die sowohl was bewirken kann, dass sie vielleicht Ressourcen auch freischafft. Es gibt momentan kleine Studien, die halt zumindest suggerieren, dass beim Thema Faktencheck mehr Vertrauenswürdigkeit beim Publikum da ist von KI-generierten Faktenchecks als von Menschen erstellten. Aber auch eine KI ist natürlich von Menschen irgendwo programmiert und hinterlegt. Aber da gibt es vielleicht auch in Redaktionen in den nächsten Jahren große Veränderungen. Und dann wird vielleicht doch es eine Rolle spielen, dass dann ein Mensch irgendwo dafür steht oder ein Team, die ein bisschen erklären, wie Inhalte zustande gekommen sind. Dann war da noch einmal Mikrofrage, bitte.
Entschuldigung. Ja, auf die Frau Herrnberg. Sie haben ja vorhin gesagt, wie stellen wir uns die Medienlandschaft in 10 Jahren idealerweise vor? Influencer und Social Media, das sind ja alles Kanäle, die auf privaten Plattformen aufbauen. Da ist eigentlich Gewinnorientierung ein wichtiger Faktor. Der öffentliche Rundfunk, Printmedien, die haben sowas wie zum Beispiel den Presserat, die haben Accountability. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese positiven Elemente der traditionellen Medien irgendwie in diesen Influencer-, Social-Media-Bereich hinein diffundieren könnten? Kann man da sowas wie eine ethische Entwicklung sehen oder dass man sich zusammenschließt, ein bisschen mehr so Commitment to Truth und Research zu finden? Kann sowas passieren in den nächsten 10 Jahren?
Die Frage ist an mich, oder?
Okay. An das Panel. Dann.
Weil der Presserat angesprochen ist, ich glaube schon, das ist aber auch wieder eine der Herausforderungen, die zum Beispiel die Medienpolitik aufnehmen könnte, weil der Presserat fühlt sich für uns digitale Medien in Österreich einfach nicht zuständig. Der sagt, wir sind zuständig für die Printmedien und ihre ihnen angehängten Online-Plattformen. Das heißt, ich kann mich als Journalist, was ich auch tue, bei den Medien, mit denen ich arbeite, mich dem Ehrenkodex des österreichischen Presserats unterwerfen. Er kann aber nicht über mich urteilen, weil er sagt, wir als Verein sind für dich nicht zuständig. Ich würde mir das wünschen, weil das tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist, mit dem wir uns gerne schmücken, dass wir uns dem Presserat unterwerfen. Es geht momentan nicht und das wäre tatsächlich eine medienpolitische Herausforderung, die ich gerne hätte. Und generell glaube ich, dass es natürlich, sonst würde ich diesen Job sofort in den Nagel hängen, wenn ich nicht glauben würde, dass sich Qualität langfristig auch am Markt durchsetzen wird. Das wird nicht in der Breite möglich sein, aufgrund der Logiken, die Sie angesprochen haben, damit dass die digitalen Plattformen, auf denen wir Reichweite machen können, vor allem Emotionalisierung befördern. Aber ich glaube, am Markt werden sich jene Medien durchsetzen, die ordentlich recherchieren, faktenbasiert arbeiten und sich in einem gewissen Ehrenkodex verpflichtet fühlen. Und das kann man begünstigen als Medienpolitik, aber ich glaube, die Entwicklung wird in die Richtung gehen. Ja.
Ich habe noch kurz einen Gedanken dazu. Ich finde die Frage voll spannend und ich hatte, vor 2 Jahren war ich Teil von einem Fellowship, wo es genau darum ging, dass ich geguckt habe, hey, es gibt Newsfluencer, das sind Menschen, die schon irgendwie, die sind impact-driven, die möchten Veränderungen sehen, die haben sehr starke demokratische Werte und haben halt ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Und mein Ziel war es zu gucken, ey, wie können wir stärker zusammenkommen, wie können wir irgendwie einen Rahmen setzen. Ne? Natürlich sind wir einzelne Player irgendwie da draußen, aber gibt es irgendwie einen Rahmen, den wir setzen können? Mit dieser Annahme, die ich hatte, bin ich voll gegen eine Wand gefahren, weil was herauskam ist, diese Leute, die dann tatsächlich, und ich spreche jetzt nicht von allen Influencern, ne? Ich spreche wirklich von denjenigen, die sagen, hey, ich habe Informationen, die ich auf meinem Kanal teile. Die Personen haben das so sehr neben ihrem Job gemacht, dass die Finanzfrage das allererste war, was sie beschäftigt hat. Also die Finanzfrage und das zweite war Mental Health. Die waren am Rande vom Burnout. Alle. Also wir waren eine Gruppe von 8 bis 10 Leuten und ich habe mit Leuten gesprochen, weil ich verstehen wollte, ey, wie können wir Community Building machen? Wie können wir so einen Rahmen schaffen? Und wir konnten gar nicht erst darüber sprechen, weil die Leute waren so,
ich kann nicht zum Treffen kommen, ich bin zu müde. Hast du Geld für mich? Dann können wir reden. Und das ist super, super wichtig, glaube ich, das zu auch verstehen. Ich finde das voll gut, auch über so eine Struktur reinzukommen, um da auch irgendwie eine Entlastung zu schaffen und gleichzeitig dann auch direkt zu verstehen, ey, das ist eine krasse Herausforderung für die Leute. Die sind natürlicherweise, die haben natürlicherweise sehr demokratische Werte, sind sehr, sehr, sehr stark und sehr penibel, auch in ihrer journalistischen Arbeit, aber die brauchen dringend Support, dringend.
Vielleicht als kurze Ergänzung, ich glaube, dass es total, total guten Effekt hätte, wenn sie den Support bekommen würden, weil das, was ich jetzt bei meiner Frau gesehen habe, so, wenn man relevante neue Infos hat, man sticht halt, man kann gut hervorstechen in diesem Meer an Creatorinnen, die auch viel irgendwie meinungsgetriebene Sachen machen oder irgendwie einfach Sachen erzählen oder so, wenn wirklich Informationen, wertvolle Informationen da ist, also journalistische Arbeit da ist und die dann halt auch noch gut verpackt ist, dann funktioniert es. Und wenn man da dann irgendwie einen stärkeren Rücken, stärkere finanzielle Unterstützung hätte, dann könnte da, glaube ich, viel passieren.
Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass ja die Presseförderung, die in Österreich vergeben wird, ja alten Medien für die digitale Transformation gegeben wird, aber nicht reinen digitalen Medien. Also zum Beispiel der Hashtag Verlag, die tolle Sachen machen, die schauen durch die Finger. Also das ist ja ein altes Thema, das wir hier auch schon kennen, ne? Das haben wir nur noch nicht erwähnt, deshalb wollte ich es mal in die Debatte schmeißen.
Aber weil wir schon am Ende sind, dann möchte ich einen positiven Abschluss finden, nämlich genau dazu. Also stimmt, dass in Österreich sozusagen die Förderung alter Journalismusstrukturen, Printstrukturen sehr stark ist. Ja? Aber ich finde, es gibt in den letzten Jahren sehr wohl spürbare Veränderungen. Die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien zum Beispiel hat ein Medienförderprogramm, wo wirklich in den letzten Jahren sehr viele, sehr kleine Startups oder auch eben von einzelnen Creatorinnen ins Leben gerufen worden sind und wo man eben bei der Frage Zusammenschluss schon merkt, dass es da einfach sozusagen ein Fühler ausstrecken, ein Händereichen untereinander gibt, dass man eben sagt, also zum einen gibt es oft ein Finanzierungsproblem, ein Strukturproblem, dass man sagt, kann man sich irgendwelche Grundstrukturen teilen, sei das jetzt der APA-Zugang, es gibt den Presseclub, der zum Beispiel Rechtsschutz bietet und da auch berät. Also es gibt ein paar Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind und wo ich schon finde, dass viele neue Sachen dadurch gerade entstehen und eben auch Gespräche da sind. Was noch ein bisschen hinderlich ist, ist natürlich eben diese Frage, welche Organisationsform habe ich. Ja? Also bin ich jetzt ein Verein oder eine Einzelperson? Also auch Dossier zum Beispiel hat lange an der Tür des Presserats geklopft. Sie haben uns nicht aufgenommen wegen der Vereinsstruktur. Ich glaube, wir sind seit 2 Jahren jetzt Mitglied. Es ist eben so, dass wir uns halt auch vorher einfach selbst ein paar Grundregeln, wie wir berichten und wie transparent wir sein wollen, auferlegt haben und öffentlich gemacht haben. Und es gibt eben von diesen kleinen, immer mehr werdenden Community-based Organisationen, journalistische Redaktionen, sehr viel im Bereich Gemeinnützigkeit, wo einfach viel passiert und wo eben untereinander sehr viel Austausch ist, wo ich schon glaube, dass das eine gute Sache wird. Dann vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Diskutieren, fürs Dasein. Ein kleiner Tipp für morgen Abend, wo das nochmal vertieft wird. Morgen Abend gibt es ein Filmscreening, ein super spannender Dokufilm genau zu dem Thema How to Build a Truth Engine vom österreichischen Regisseur Fritz Moser, wo es nämlich wirklich darum geht, auch neurologisch zum Beispiel, also wie wirken Informationen, wie sind überhaupt Kanäle aufgebaut, Desinformationen, der da international eine sehr spannende Doku gedreht hat und der morgen Abend eben auch hier sein wird. Es beginnt um 18.30 Uhr und er sitzt danach auch hier für Fragen. Vielen herzlichen Dank und noch viel Spaß beim Elevate Festival.